Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
Hey, I tell you now something. I stay only in Munich for this fucking job tonight, because I cancel my IP and I come down. Sorry.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Hallo und herzlich willkommen zu einer besonderen Ausgabe der Rasenfunk-Schlusskonferenz. Ihr hört es schon, ich höre mich anders an als sonst. Und das wird sich jetzt auch so durch die Sendung ziehen, denn heute haben wir mal ein besonderes Setup. Ich stand vor der Wahl. Entweder es gibt eine Schlusskonferenz, die ein bisschen anders ist als normalerweise, oder es gibt keine Schlusskonferenz. Und jetzt gibt es eine etwas besondere Version. Und wenn es euch nicht gefällt, dann müsst ihr die Folge auslassen. Ich habe nämlich hier heute ausnahmsweise mal Leute sitzen, die mir sympathisch sind. Nein, heute sitzen hier nur Freunde und ein Verwandter.
So viel zum sympathisch.
Also Freunde im weitesten Sinne. Wir stellen uns mal vor, beziehungsweise ihr stellt euch selbst vor. Links von mir, was für euch irrelevant ist, aber links von mir sitzt Anna. Wir kennen uns seit 2005, kann es sein?
Ja.
Das ist krass, das sind 11 Jahre.
Ja, das stimmt.
Ja, Anna und ich, wir haben zusammen studiert in Freiburg.
Ja, und wir sind Freunde geworden, obwohl wir Bayern und 60-Fan sind.
Ja, das ist vor allem meiner Toleranz geschuldet.
Ich dachte, ist das keine geheime Identität von dir, dass du irgendwie Bayern-Fan bist, verheimlichst du es nicht? Ist das nicht der journalistischen Neutralität irgendwie gewidmet? Oder?
Nee, ist alles gut. Also, wen ihr da reden hört, das Basti. Wir haben uns ebenfalls während des Studiums kennengelernt in Freiburg. Findige Hörer wissen es, dass ich Bayern-Fan bin. Manche sind immer wieder überrascht. Das hängt auch mit dem Handle bei Twitter zusammen, mit dem @genetzer. Aber ich mache da keinen Hehl draus. Und heute habe ich ja auch endlich meine Meinung. Also sonst halte ich mit der meistens hinterm Berg und überlasse den Gästen. Aber heute habe ich eine Meinung. Es wird geil. Ich verstehe nicht, warum jetzt hier gelacht wird.
Die Latte schon mal gleich hochhängen, würde ich sagen.
Mhm, absolut. Außerdem haben wir, und das ist gut, weil das überhaupt nicht verwirrend ist, wir haben noch einen Max mit am Tisch sitzen. Servus, ja. Max, schön, dass du da bist.
Hallo.
Möchtest du uns sagen, was dich in diese Runde führt und wessen Verein dein Herz gehört?
Mein Herz gehört dem 1. FC Köln.
Pause für Applaus.
Ich verbeuge mich kurz. Ich wohne... Das kann man ja rausschneiden.
Nein. Das war noch die Sache, über die ich mit euch noch im Vorgespräch reden wollte, dass im Rasenfunk tatsächlich nicht geschnitten wird.
Ja.
Also wir kennen uns letztlich ja über Anna und Basti. Richtig. Wir haben uns tatsächlich auch kennengelernt, als Bayern gegen Köln gespielt hat.
Das stimmt.
Weiß ich noch. Weißt du noch das Ergebnis? Ich weiß es noch.
Es war wie so oft eine Niederlage für uns.
Mhm, es war 0-3. Es war in der Allianz Arena. Es war nach den ganzen Spielen, wo ihr gegen uns immer 1-1 und so gespielt habt. Und da haben wir uns kennengelernt, beziehungsweise an dem Abend dann gar nicht so viel, weil es haben ja die Bayern gespielt, da lernt man mich immer nicht so ganz gut kennen. Beziehungsweise immer von der Seite, die schon auch zu mir gehört. Na egal, lassen wir das. Schön, dass du da bist. Wir reden auch über Köln, das wird super. Außerdem mit dabei einer der wenigen, der alle Folgen des Rasenfunk gehört hat, aus brüderlicher Solidarität und als kleiner Check, ob unsere anderen Brüder das hier auch in... Du bist mein Lieblingsbruder, weil du alle Rasenfunk-Folgen gehört hast. Der Christoph.
Ich würde sagen, das spricht nicht so für meine Konkurrenz. Hallo und Servus. Wie es der Max schon gesagt hat, ich bin sein jüngster Bruder. Wir kennen uns jetzt seit 28 Jahren.
Logischerweise. Gerechnet, ey. Gut,
dass Vorteil,
ja, wie alt ich bin, weiß ich zum Glück bei dir, naja.
Ja.
Gut, und ich bin total überraschend. Wenn man aus Unterfranken kommt, kann man nur entweder Klubberer oder Bayern sein. Ich bin auch Bayern-Fan.
Genau. Und du bist, wenn sich irgendwas getan hat seit Rasenfunk Folge 1, dann bist du einer der Gründe dafür, weil ich von dir immer viel Feedback kriege. Und ich teilweise dann während der Aufnahme schon weiß, das findet er jetzt lustig, das findet er scheiße. Und ich kriege von dir immer das ehrlichste Gästefeedback. Danke dafür.
Ja, und heute komme ich zum Super Bowl schauen und schon muss ich mitmachen.
Ja, genau. Das ist der Grund, warum hier alle mitgehangen sind, weil wir später Super Bowl gucken und ganz viel Essen werden. Das wird schön.
Geil.
Aber... vorher kommt immer noch die Arbeit. Basti, wollen wir zu dir noch was sagen?
Ich bin Basti, ich kenne auch Max aus dem Studium und versuche ihn seit über 10 Jahren davon zu überzeugen, dass die Eintracht der geilste Verein der Welt ist. Aber naja, wir haben ihn schon mal in die Kurve mitgeschleppt, das war ein Anfang.
Mehrmals schon.
Ja, tatsächlich.
Also, ich bin halber Ultra.
Da müssen alle milde lächeln.
Ja. Ja. Genau, und freue mich, heute hier zu sein.
Ja, ist auch sehr schön. Du bist auch bei Twitter. So,
yeah.
Wie Christoph, ja auch mein Bruder, @Crosty, der Clown. witziger Twitter-Handle und du bist @derTerrier.
Das ist richtig, ja. Da habe ich, glaube ich, vor 2 Jahren oder so das letzte Mal tatsächlich 140 Zeichen abgesetzt.
Ja, ich würde sagen, wir folgen jetzt alle dem Basti und dann kann er ja vielleicht wieder anfangen mit dem Twitter. Ja. Du wärst nicht der Erste, bei dem das geklappt hat mit dem Rasenfunk. Das haben wir schon mal geschafft. Und du bist tatsächlich, glaube ich, schon mal in einem Freunde-Live-Ticker von mir vorgekommen. Ich habe vorhin so drüber nachgedacht.
Wir saßen um dich rum, als du mal einen legendären Freunde-Live-Ticker geschrieben hast. Und ja, so ein bisschen, also es war, du hast die vierte Wand durchbrochen. Es war nicht ganz klar, was davon jetzt erfunden ist und was sich tatsächlich in deinem Wohnzimmer abspielt. Es war ganz lustig.
Ja, das Krasse ist, dass ich da heute drüber nachgedacht habe, weil es nämlich auch einer der ganz wenigen Freunde-Live-Ticker ist, der noch abrufbar ist. Die haben mit dem Relaunch sind die ganzen Links gecrackt und neben anderen Links steht jetzt einfach ein anderer Autor. Die sind doof gelaufen. Aber ich weiß ja, dass es von mir ist. Und das ist einer der wenigen, den man noch findet, als wir gegen euch gespielt haben. Ja. Unter anderem. Und das Krasse ist, dass ich mich aber an das Live-Tickern gar nicht mehr erinnern kann. Ich frage mich auch, wie das funktionieren konnte eigentlich. Ich weiß noch, dass ich immer auf diesem Sessel saß, ja, und dass ihr mit dabei wart und dass es immer krass anstrengend war.
Ja, aber wir haben die ganze Zeit geblärt und blöde Sprüche gemacht und du warst in der Zone und ich saß auf deinen Laptop gestarrt.
Das war
und
so.
Getippt. Also, ja, war lustig.
Ja, voll gut, dass das
eigentlich
klappt.
Wie immer.
Also mehr oder weniger. Vielleicht gar nicht so schlecht, dass man die Links zum großen Teil nicht mehr findet. Lasst uns anfangen. Wir wollen über den Bundesligaspieltag reden und zwar der ersten Liga. Sorry, Anna. Aber wir können später gerne auch noch über 60 reden, wenn du drauf bestehst.
Ich schweige mich jetzt erstmal aus.
lass mal von oben nach unten gehen in der Tabelle. Und deswegen fangen wir dann gleich mal mit dem Samstagabend-Topspiel an. Die Bayern gegen Leverkusen. Christoph, du hast es auch gesehen?
Klar.
Und?
Ja, eigentlich nicht wirklich anders als zu erwarten irgendwie. Ich weiß nicht, in Leverkusen spielt Bayern immer nicht so gut. Ich habe natürlich trotzdem auf Bayern getippt, war halt Mist, weil ich mich zum Unentschieden nicht durchringen konnte an sich.
Ja, da haben nur die besten Unentschieden getippt.
Ja, ja, jetzt auf einmal. Also, er zeigt gerade auf sich, aber naja. Ja, irgendwie war es nicht so das berauschende Spiel, fand ich. In der ersten Halbzeit alles recht ruhig.
Echt?
Leverkusen war, fand ich, besser. Am Ende hat Bayern ein paar Chancen gehabt, aber naja.
Ich fand
es war niemals gelb-rot. Das ist ja das Wichtigste.
Okay, jetzt greifst du vor, das geht nicht. Nee. Also erstmal, habt ihr alle anderen auch das Spiel gesehen?
Nein.
Nee, wart ihr in eurem Sushi-Wahn, gell? Cool, dann wird das jetzt ein Dialog.
Geil.
Wir nicken wissend.
Ja, genau. Nicken ist in dem Podcast auch immer geil. ich fand es ehrlich gesagt überhaupt nicht, dass es ein schlechtes Spiel war. Es ging nicht so viel zusammen,
schlecht
es gab
nicht
viele
so
Chancen, aber ich finde es halt krass, wie halt Leverkusen das immer schafft, dieses frühe Pressing auch gegen die Bayern durchzuziehen. Und gleichzeitig war es aber von dahingehend vorhersehbar, dass du halt gleich schon gesehen hast, das reicht wahrscheinlich für so 75 Minuten und dann kriegen die es nicht mehr hin. Dann weiß ich noch, dass es schon so ab der 38. Minute war so die erste Phase, wo Leverkusen vorne nicht mehr mit 5 draufgegangen ist. Und dann war es halt eigentlich so, wie man es da tatsächlich immer halt bei den Spielen gegen Leverkusen unter Schmidt hat. Du hast dann quasi noch deine Chancen, gerade gegen Ende des Spiels das Ding zuzumachen. Wenn du Pech hast, fängst du aber auch vorher einen Rückstand. Und da wäre auch schon noch einiges gegangen. Aber ich fand, dass es ein total interessantes Spiel war.
Ich fand es jetzt auch nicht schlecht, aber es gab halt gerade in der ersten Halbzeit im Endeffekt keine Torchancen. Also Leverkusen hat es natürlich stark gemacht, aber ich selber bin jetzt halt nicht so der Riesentaktik-Fanatiker. Und wenn dann halt nicht wirklich viele Chancen passieren, dann ist es halt eher so, naja, passt schon. Aber mehr halt auch nicht.
Naja. Ja, ich fand es gerade aus taktischer Sicht auch interessant.
Ja, das sind halt zwei Perspektiven.
Hat man echt gesehen, dass die langen Bälle aus der Verteidigung uns total fehlen, weil das wäre ja das Mittel gewesen, um die erste Pressinglinie zu überspielen. Das ist echt schlimm, wenn man dabei in komplett ratlose Augen guckt, wenn man sowas sagt. Das hat uns total gefehlt und irgendwie Lahm ist ja immer wieder so eingerückt und in den Sechserbereich, aber irgendwie haben sie es nicht gebacken gekriegt. Auf der anderen Seite habe ich mich aber auch gefragt, ob das nicht für die Leverkusen-Fans langsam ein bisschen ermüdend ist, dass du immer wieder dieselben Systematiken hast, nämlich du spielst ein sehr, sehr gutes Spielsystem, was auch gut funktioniert mit dem Pressing, aber du weißt, es wird nicht mit 90 Minuten klappen. Das ist so, wie du beim HSV derzeit auch weißt, wenn die mal so ein Spiel haben, wo sie wieder gut pressen, dass es auch nicht mit 90 Minuten geht. Aber das eine ist halt HSV und das andere ist halt
Leverkusen. Aber eigentlich wäre es halt geil, die hätten halt nur das letzte Stück noch zu Ende spielen müssen und das 1-0 schießen, aber an sich haben sie ja gut gespielt und dass ihnen dann die Luft ausgeht, okay, das ist normal, das passiert halt regelmäßig, aber stellen sich so viele gegen Bayern hinten rein, das ist doch langweilig und die kriegen dann voll auf den Sack, da ist doch viel besser, wenn man mal gerade zu Hause mal gescheit drauf geht, also ich finde, Leverkusen hat das eigentlich ganz gut gemacht.
Ja, ich finde auch, dass sie es gut gemacht haben, aber ich frage mich, Also jetzt aus Leverkusener Sicht würde ich das ja wahrscheinlich ein bisschen kritischer sehen als jetzt so als Neutraler. aber ich frage mich ehrlich gesagt, ob das nicht das Ziel sein müsste, dass du ein Spielsystem hast oder vielleicht auch zwei verschiedene Arten Fußball zu spielen, das über 90 Minuten trägt. Also jetzt ist es das dritte Jahr unter Schmidt und so langsam muss ich doch auch, ich weiß, es ist das eins der schwierigsten Spiele der Saison gegen die Bayern und die Bayern haben das vor allem hinten raus, dann mit der Einwechslung für Müller auch echt gut gemacht. Also da kam halt auch genau der richtige Spieler rein und Costa hat dann auch entdeckt, dass er auch einen Zweikampf gewinnen kann. Aber trotzdem willst du doch eigentlich, dass deine Mannschaft auch in einem Topspiel über 90 Minuten mithalten kann. Und ich fand, das war vollkommen vorhersehbar. Er hat auch mit den Auswechslungen nicht mehr dagegenhalten können. Weiß nicht, ich finde das so ein bisschen...
Da ist schon was dran, aber irgendwie finde ich, den Schritt macht Leverkusen doch seit Jahren irgendwie nicht richtig. Dass die jetzt mal immer denken, so ja, die sind eigentlich ganz gut, die haben eigentlich ziemlich geile Spiele und die Rückrunde spielen sie wieder Mist. Oder irgendwie schaffen sie es dann doch nicht, wieder oben hinzukommen. Also klar, aus Leverkusener Sicht ist das frustrierend und ich weiß auch nicht genau, woran das liegt. Aber das ist ja nichts Neues. Also klar müssen die jetzt mal 90 Minuten durchhalten. Überrascht mich aber halt auch nicht, dass sie es nicht schaffen.
Mhm. Ja, denn, nee, das stimmt. Überraschend war in dem Spiel irgendwie wenig. Außer die gelb-rote Karte gegen Xabi Alonso.
Ja, gut, ich will jetzt gar nicht groß drauf rumreiten, weil im Endeffekt... hat es jetzt so viel zum Spiel, denke ich, auch nicht beigetragen. Aber wenn man jetzt sieht, dass der Kircher die erste Halbzeit alles hat durchgehen lassen, was er ja wegen mir ruhig machen kann, dann muss es aber halt konsequent durchziehen. Das fand ich gut, das hat er sogar der Merck als Kommentator gesagt, dass man kann Gelb geben, aber wenn er halt vorher alles durchgehen lässt, dann ist das halt einfach auch kein Gelb, dann ist es halt auch kein Gelb-Rot. Mhm. Aber es hat am Spiel eh nichts geändert. Und der Alonso war jetzt auch nicht so überragend.
Nee, eigentlich nicht.
Also, mein Gott.
Ja, das stimmt. Er ist ein bisschen spät in die Karten eingestiegen, wie die Erben Colinas sagen würden. Und vielleicht war das der Fehler. Das hat mich aber auch gewundert, weil ich fand, das haben wir auch jetzt schon öfter gesehen in Spielen gegen Leverkusen, sind schon ganz schön draufgegangen. Und so beim dritten Foul von Kießling hätte ich mir dann schon gedacht, das ist halt auch einfach so ein Signal. Also das sind ja alles keine schlimmen Fouls, sind nur so kleine Dinger. Da kann man eigentlich dann schon mal eine Personalstrafe
aussprechen. Er hätte halt früher mal dazwischen grätschen sollen vielleicht.
Was eine schöne Metapher ist, wenn wir nicht gegen eine gelbe Karte sprechen.
Aber jetzt mal als Bayern Outsider. Das war jetzt schon ein sehr pomadiger Start in die Rückrunde. Und natürlich auch da irgendwie die Frage, inwieweit hängt das zusammen mit den Unruhen im Verein? Um mal hier so ein bisschen Bildzeitungsperspektive mit in die Runde zu bringen. Inwieweit muss Matthias Sammer da jetzt mal auf den Tisch hauen?
Jetzt, ich finde, wir sollten die Sechzgerin antworten lassen.
Ach, Bu, ich werde hier nur gedisst die ganze Zeit. Ich ahne Schlimmes.
Es tut mir ja leid, Anna. Nee, wir hören damit jetzt auf. Aber du bist es ja auch gewohnt.
Ja, ja.
Das ist ja, stellt ja fürs Leben.
Seit einigen Jahren lebe ich damit. Mhm. Das macht es nicht besser.
Nee, es war auch gerade so eine Formulierung, die eigentlich nur so chronisch kranke.
Genau, so fühlt man sich auch ein bisschen als 60-Fan teilweise.
Oh Mann. Zurück zu Bayern. Ja, nee, er hat ja für seine Art und Weise auf den Tisch gehauen, also hat sich vor die Mannschaft gestellt und hat Wagenburg-Mentalität rausgepackt. Ich weiß es nicht, ich habe da jetzt auch mit mehreren Leuten drüber geredet, woher diese Unruhe kommt. Das ist ja irgendwie so ein sehr unspezifisch für Bayern. Das ist jetzt auch so eine Kombination aus verschiedenen Dingen, die passiert ist. Ich glaube allerdings, dass das schon eher so ist, dass es eher ein externes Thema ist als ein internes Thema. Ich glaube, intern ist da nicht so viel im Argen. Dann würde man irgendwie noch ganz andere Verwerfungen erkennen können und vielleicht auch noch mehr Infos erfahren. Ich habe so den Eindruck, es hört sich alles immer so nach einer Quelle an, die jetzt irgendwie aus irgendeinem Grund angefangen hat zu plaudern. Dann kann man halt mal überlegen, wer so die Spieler sind, die gerade unzufrieden sein könnten. Und eventuell ist es einer von denen. Vielleicht ist es aber auch irgendjemand aus dem Umfeld. Vielleicht ist es aber auch tatsächlich nur, dass so mancher Journalist jetzt die Geschichte auspackt, die er bisher nur aus einer Quelle gehört hat und die man sich bisher gespart hat, weil man sich ja auch nicht komplett verscherzen will. Also ich weiß es nicht. Es ist schon unruhiger als sonst. Ich finde aber andere Themen irgendwie gerade viel wichtiger bei den Bayern. Also was sich jetzt tut in der Fanszene, jetzt auch mit dem neuen Sponsor, also dem Flughafen von Doha.
Herzlichen Glückwunsch. Super.
Ja,
Millionendeal, Platin-Sponsor.
Ja, Platin-Sponsor ist auch echt bombig. Ist halt leider Katar und jetzt weiß man auch,
Also Wintertrainingslager ist
jetzt klar. Haben sich endlich mal ausgezahlt, die ganzen Trainingslager.
Gott sei Dank, da gab es bestimmt vorher auch...
Stimmt, nicht mit dem Champions-League-Titel, sondern mit dem Sponsor. Damit hat sich die Trainingslager endlich ausgezahlt.
Ja, aber wir hatten die Diskussion ja vorher schon ein bisschen, dass, bevor der Podcast aufgezeichnet wurde, dass ja eigentlich die Bayern konsequent jedes Jahr was in diesen Markt investiert haben und das eigentlich ja jetzt nicht wirklich überraschend kommen kann, dass so ein Deal abgeschlossen wird. Und da überrascht einen schon die öffentliche Empörtheit, die da jetzt aufschlägt.
Finde ich ehrlich gesagt nicht. Ich finde nicht, dass klar war, dass wir direkt einen Sponsoring-Deal mit Katar abschließen. Ich finde, also gerade nach den kritischen Stimmen, nach dem letzten Wintertrainingslager und dem Testspiel in Saudi-Arabien, da hatte das ja schon eine Öffentlichkeit erreicht, die quasi halt auch breit war. Und vorher war es eher so ein Fan-Thema, ehrlich gesagt, glaube ich. Also auf Twitter hast du es natürlich mitgekriegt, aber wer ist schon auf Twitter? Also selbst an diesem Tisch ja nur 3 von 5.
2,5.
Ich lese auch nur, ich schreibe kaum was. Also, eigentlich nur eine. Und die Hälfte von dem, was ich lese, ist von Max.
Hallo, liebes Internet.
Ja, das reicht ja ehrlich gesagt. Auch mir würde das genügen. Das ist eigentlich schon genau der Ausschnitt der Welt, den ich am sympathischsten finde. Also ich finde es schon erstaunlich, dass sie das tatsächlich einfach so knallhart durchgezogen haben, weil es halt gezeigt hat, was sich jetzt so bei den Bayern verändert hat. Also früher war es halt einfach so, noch vor 10 oder 15 Jahren haben die Bayern nicht in Europas Top 4 mitgespielt und waren da aber in einer Art und Weise drauf stolz, weil sie gesagt haben, ja, aber dafür haben wir halt auch keinen Scheich, wir wirtschaften solide und mir sind halt auch mir. Und dann sind, glaube ich, 2 Sachen gleichzeitig irgendwie eingetreten, die das Ganze verändert haben. Das eine war, dass sie wirtschaftlich so gut gewirtschaftet haben, dass sie Überschüsse hatten, die sie dann in Spieler investieren konnten. Und dann war da quasi dieses, wir werden nie 30 Millionen für einen Spieler zahlen. Das war dann irgendwann nicht mehr so relevant, weil man zum einen gesehen hat, es geht nicht mehr anders. Anders hast du einen Javi Martinez nicht gekriegt. Und gleichzeitig hatten sie aber auch die Kohle. Also sie konnten quasi weiter wirtschaftlich wirtschaften. Sonst hätten sie es nämlich, glaube ich, nicht gemacht. Und ich glaube, die zweite Sache ist, dass sie halt so tatsächlich eine goldene Spielergeneration hochkam. Und dann hattest du halt tatsächlich aus dieser Gemengelage heraus warst du auf einmal dann in den Top 4. Und jetzt haben sie sich so sehr dran gewöhnt, an diesen Erfolg, auch an diesen Status und sehen gleichzeitig, wie andere aufrüsten, PSG, Manchester City und so weiter. Und dann stehst du quasi vor der Entscheidung, bleibst du quasi der Verein, der du eigentlich immer warst, zumindest so ab Mitte der 90er, würde ich sagen, oder gehst du den Next Step und monetarisierst deine Unique Selling Points in den Outreaching-Market. Nee, also ihr wisst, was ich meine.
Max hat übrigens auch im Nebenfach BWL studiert, für die es noch nicht wussten.
Ja, du im Hauptfach VWL. Also. Ja.
Wir steigen langsam aus hier.
Nee, aber ich glaube, das ist einfach. Und die haben sich jetzt, und da ist halt quasi eine Entscheidung getroffen, die halt aus wirtschaftlichen Gründen getroffen wurde. Also jetzt geht's halt darum, Märkte zu gewinnen. Und ehrlich gesagt, glaube ich, muss denen auch nicht mehr so wichtig sein, was die deutschen Fans sagen, weil die kaufen dadurch nicht wesentlich mehr oder weniger Trikots, sondern ich glaube, die interessanten Märkte sind woanders. Und so kam das dann. Und das einzig Tröstliche ist, dass man auch andere Vereine findet, bei denen es eine ähnliche Entwicklung gibt. Wenn man sich mal überlegt, dass Barcelona mal Meske und Klapp war und dann kam die UNICEF-Sache, dann kam, war ja auch Katar, glaube ich, die Katar Foundation. Und die haben sich ja auch zu so einem krassen Marketing-Gag quasi entwickelt. Die haben sich auch von ihren Idealen verabschiedet. Und es gibt eigentlich im ganzen Fußball nur noch ganz wenige Vereine, die das durchziehen.
So, ja, aber ist das tröstlich?
Ja, also, ein bisschen. Also,
naja.
Ich fände es schlimmer, wenn Barcelona immer noch so sein Ding voll durchziehen würde und quasi so Athletic Bilbao-mäßig einfach wirklich auf Werte setzt und damit wahnsinnig erfolgreich ist. Weil dann würde ich mir die ganze Zeit denken, warum kann es mein Verein nicht auch machen? Und so denke ich mir, okay, das scheint gerade so der Lauf der Dinge zu sein und das kann ich immer noch gut oder schlecht finden, aber...
Also ich als neutraler Fan, der das nur beobachtet, was bei den Bayern passiert, find's in Ordnung. Also ich sehe da jetzt keinen Scheich, der mit Millionen winkt und aber in der Vereinsführung mitreden will.
Katar. Also ja, trotzdem. Willst du Katar unterstützen?
Wir
sind jetzt bestimmt auch auf einmal für die WM. Also wird jetzt tatsächlich Rummenigge, der Vorsitzende der Top-Vereine dieser G20 der europäischen Großclubs ist, wird der jetzt nochmal was wirklich Kritisches gegen die WM Katar sagen? Ich glaube, er wird eher so Dinge sagen wie, naja, wir haben ja jetzt schon beschlossen, dass es im Dezember ist und jetzt müssen wir halt für die richtigen Rahmenbedingungen sorgen, aber
aufgrund einer eurer Hauptsponsoren seid ihr auch nicht besonders kritisch gegenüber der WM-Vergabe 2006 und also ich finde Millionen aus Doha nicht besonders viel verwerflicher als Millionen aus Herzogenaurach.
Ja, das stimmt, aber ich weiß nicht, ehrlich gesagt, ob man das so miteinander verquicken kann an der Stelle. Also, ja, doch, aus deiner Sicht schon. Aber das eine ist ja ein neuer Sponsor, den man sich geholt hat, und das andere ist quasi eine Verbandelung von einem Sponsor von Adidas und Bayern, die es halt quasi schon seit Jahrzehnten gibt, so wie Adidas ja bei vielen Clubs drin steckt, sind schon nochmal zwei unterschiedliche Nummern, weil aus der einen Nummer kommst du nicht mehr raus, weil der CEO von Adidas halt einfach bei dir auch im Aufsichtsrat sitzt. Und das andere ist halt quasi, dass du einfach einen Flughafen zum Platin-Sponsor machst, was ja auch an sich schon irgendwie, also,
ein Flughafen? Was zur Hölle?
Ja, das ist ein sehr erfolgreicher Flughafen.
Ja, ja, Wahnsinn. Champions League unter den Flughäfen. Ich freue mich auf die Sponsoraktivierung, die es ja bestimmt auch geben wird. Aber das, ich weiß nicht, also, ich finde, und das finde ich halt ehrlich gesagt spannender als alles irgendwie, dass da Vidal seine Rechnung rumliegen lässt. Schaut oben in mein Büro, da liegen auch viele Rechnungen rum. Finde jetzt nicht so. Und das ist halt auch so eine Sache, das liegt halt in Zeiten, wo die Boulevardjournalisten sich es auch erlauben wollen, sowas liegen zu lassen. Ich glaube, es gibt ganz viele Sachen, die kommen auch einfach nicht raus, und dafür gibt es aber mal ein Exklusivinterview mehr an einer anderen Stelle. Und aber das finde ich ehrlich gesagt das viel kleinere Thema. Ich finde, das größere Thema ist echt jetzt, was sich da so mit dem Verein verändert und wie das jetzt halt auch auf so einen Zeitraum von 5 Jahren gehen soll. Wenn jetzt halt wirklich neuer TV-Vertrag in der Premier League, Manchester City geile Einkaufstour machen wird mit Pep, PSG rüstet wahnsinnig auf, die wachsen auch wahnsinnig krass in den internationalen Märkten, das kriegt man hier immer nur nicht so ganz mit. Das finde ich irgendwie viel, viel spannender alles. Beenden wir mal diesen Monolog. Wollt ihr zu dem Spiel noch irgendwas sagen?
Nee, ihr habt ja nicht. Es war fantastisch. Die Frage ist halt, was jetzt mit Leverkusen passiert. Brechen die jetzt wieder völlig ein und stürzen raus, oder geht da nochmal was? Ich meine, Hertha an sich ist nicht weit weg. Gut, Dortmund, Bayern kann man vergessen, aber so wirklich, ich weiß auch nicht.
Naja, aber kann man nicht eigentlich einen Punkt gegen Bayern? Also ist ja kein Misserfolg.
Nö, der Punkt gegen Bayern ist völlig okay. So ist es nicht.
Nur die ganz Großen haben diese Saison gegen die Bayern gepunktet. Sagte der Eintracht-Fan.
Die
Erinnerung für die Hörer. Ja, stimmt, nur die ganz Großen, ja. Wir haben auch im Prinzip eine ähnliche Taktik gemacht. Also ich habe Leverkusen auch mit einer Sechserkette im eigenen Fünferraum gesehen.
Jeder, was er kann halt, gell?
Ich weiß nicht irgendwie. Eigentlich hat ja Leverkusen von den Ergebnissen her den Turnaround schon ein bisschen geschafft. Also sie haben jetzt winterpausenübergreifend sind sie seit 5 Spielen ungeschlagen und haben 3 Siege davon erzielt und hatten vor allem dieses überzeugende 5-0 gegen Gladbach. Das war, glaube ich, so tatsächlich ein kritischeres Spiel als jetzt. Also ich weiß nicht, ich glaube ehrlich gesagt, dass die sich da jetzt festkrallen, und ich würde mir da eher Sorgen machen, wenn ich bei VW am Band stünde und Wolfsburg-Fan wäre. Also ich sehe es irgendwie nicht so kritisch.
Ja, ja, ich bei dir.
Spielen jetzt auswärts in Darmstadt. Leverkusen.
Und die Bayern. Das wird aber interessant.
War das Ironie?
Nein.
Das ist tatsächlich ein schweres Auswärtsspiel. Also kann ich auch als Eintracht-Fan bestätigen. Das ist nicht leicht. Auch für uns nicht leicht, wenn wir auftreten.
Sogar für euch.
Sogar, ja.
Ohne Auswärtsfans
übrigens. Ohne Auswärtsfans, ja. Genau. Zur Eintracht kommen wir noch. Da können wir uns dann ein bisschen mehr Zeit nehmen.
Sehr gut. Alle reiben sich die Hände.
Die Bayern spielen dann nächste Woche auswärts beim FC Augsburg. Das nächste Spiel, über das ich gerade mit euch sprechen wollen würde, ist Hertha gegen Dortmund. Ein knackiges 0-0, und die Geschichte des Spiels war, dass José Mourinho neben Aki Watzke saß.
Ja, das habe ich nicht mitgekriegt.
Das hat Sky gar nicht erwähnt. Ist ja krass, dass du das jetzt weißt. Ironie funktioniert im Podcast nicht.
Ach so. Ich dachte, deine Hörer sind intellektuell auf der Stufe, dass die das mitbekommen.
Ich habe schon so oft ironisch Dinge gesagt, wo dann auch Gäste voll ernst drauf eingestiegen sind.
Okay, gut.
Ja, ja.
Sky hat es bei jeder Schalte erwähnt und ungefähr 10 Mal und die ganze Zeit im Mourinho gezeigt statt das Spiel.
Ja. Gibt es sonst noch was dazu zu sagen? Es war jetzt nicht so schlimm, wie 0-0 sich auf dem Papier liest. Also es gab schon Chancen auf beiden Ecken. Wobei die größeren dann, finde ich, fast die Hertha am Ende hatte mit Kontern irgendwie, mit Kalou und Baumjohann. Aber insgesamt eigentlich auch so, wie es erwartbar war.
Ja, überraschenderweise ein Spitzenspiel und ein Spitzenspiel auf Augenhöhe. Also ich meine, wir haben hier noch einen Köln- und einen Eintracht-Fan am Tisch sitzen, die mit Neid auf das schauen, was die Hertha dieses Jahr erreicht.
Mhm. Ja. Und bei Dortmund so ein bisschen Rückfall in alte Hektik, fand ich.
Ich fand halt, dass die eigentlich, also der Aubameyang hatte nicht seinen besten Tag, der Mkhitaryan hat einmal im 16er den Ball furchtbar dran vorbeigetreten, aber ansonsten, wenn die in anderen Spielen haben sie die halt gemacht, dann gewinnen die 1-2-0. Okay, gut, Hertha hatte auch gute Chancen, aber es war jetzt nicht so, dass da nichts passiert ist, dafür, dass es 0-0 ausgegangen ist.
Ja, genau.
War schon okay.
Ich fand aber ehrlich gesagt, dass man schon ein paar Sachen gesehen hat, dass also Hertha hat es halt geschafft, in die Köpfe der Dortmunder zu kommen, würde man beim Tennis jetzt sagen. Weil tatsächlich fand ich, dass die ziemlich, also öfter als normal gewohnt von Dortmund die falsche Entscheidung getroffen haben. Also gerade Mkhitaryan zum Beispiel hatte einmal einen Schuss aus 20 Metern, da muss er nur den Pass in die Gasse zu Reus spielen, der schon in den Strafraum reinkreuzt, der schon hinter seinem Verteidiger ist. Und dann kommt die große Chance. Und normalerweise trifft Mkhitaryan in dieser Saison immer die richtigen Entscheidungen. Und in dem Spiel war es so, dass die relativ häufig dann auch zu früh den Abschluss gesucht haben, zu hektisch den Vertikalpass gesucht haben. Es gab gar nicht mehr diese horizontalen Verlagerungen, also dass sie einfach quasi den Ball ganz viel von links nach rechts treiben und wieder zurück und dann einfach gucken, was sich in der gegnerischen Abwehr verändert und wer quasi in die Zwischenräume gehen kann. Das hat mir so ein bisschen gefehlt.
Jetzt war irgendwie ein so ein Spiel vor ein paar Folgen, hat einen Gast von dir, ich habe natürlich keine Ahnung mehr, wer es war, gesagt, dass die Meisterschaft sowieso nicht mehr spannend wird, weil Dortmund nie im Leben halt alle Spiele noch gewinnt, weil die irgendwann E-Punkte liegen lassen. Und das war jetzt so ein Spiel, die hätten eigentlich schon gewinnen können, aber irgendwie lief es halt nicht richtig. Dann spielst du unentschieden und zack, Bayern spielt auch unentschieden, aber bringt dir halt nichts. Und genau das ist halt so ein bisschen das Problem.
Ja, wobei, ja, stimmt, also sehe ich auch genauso wie der Gast. Irgendwie habe ich das Gefühl, es hätten mehrere Gäste schon gesagt.
Ja, letzte, vorletzte Folge, keine Ahnung.
Ich mich gerade gar nicht drauf festlegen, wer es war. Aber sehe ich auch so. Das muss man aber jetzt auch nicht erwarten, man muss mal überlegen. Was habe ich vorhin gelesen? Darmstadt hat aktuell mit seinen 24 Punkten 5 Punkte mehr als Dortmund zum gleichen Zeitpunkt der letzten Saison. Und das muss man sich einfach vor Augen halten. Und dafür ist das ja jetzt alles schon vollkommen in Ordnung. Ja, hier wird genickt. Ja. Ich übersetze das
mal. Und immerhin war das Olympiastadion mal voll.
Ja, absolut.
Das merkt man schon, dass das irgendwie mal richtig geil ist, wenn die Schüssel voll ist. Schon. Hat schon was.
Das stimmt. Findet ihr das irgendwie erwähnenswert oder problematisch, dass wenn der Zweite gegen den Dritten spielt in der Bundesliga, sich der Dritte so krass hinten reinstellt? Ich habe das ein paar Mal bei Twitter unter anderem gelesen.
Finde ich jetzt nicht so.
Wenn man sieht, wer der Dritte ist.
Genau.
Und das ist eigentlich, dass sehr unerwartet ist, dass Hertha da oben steht, dann ist das vollkommen legitim, finde ich.
Ja, genau, legitim finde ich, ist das genau das richtige Wort.
Also finde ich, war das vor ein, zwei Jahren auch so in Schalke Dritter war und hat gegen Bayern zu Hause gespielt. Also ich weiß noch, ich war damals bei Schalke Bayern beim ersten Spiel von Xabi Alonso. Das, was 1-1 ausgegangen ist, wo die sich gefeiert haben ohne Ende, wo ich mir gedacht habe, also ich verstehe es, weil ihr in den letzten Spielen gegen uns immer voll oft die Nüsse bekommen habt. Aber ich meine, theoretisch wolltet ihr ja irgendwann mal Meister werden und dann 1-1 zu Hause so dermaßen zu feiern, fand ich irgendwie fast ein bisschen lächerlich.
Das stimmt. Das war ein krasses Spiel.
Ohne, dass ich jetzt Schalke angreifen will, aber die waren damals auch Dritter oder so.
Ich weiß noch, Alonso hatte damals in der dritten Minute den Ball und hat, ich glaube, es war sogar, nee, Schweinsteiger war zu dem Zeitpunkt verletzt, aber er hat ihm gleich mal einem anderen Spieler gezeigt, wo er hinlaufen soll und hat ihm erst dann den Pass gespielt. Also der ist direkt auf dem Flieger auf dem Platz und war so dermaßen Chef. Das war ja auch die Zeit, wo die Gegner noch nicht gecheckt haben, dass man ihn angreifen muss, dass er nicht seine Pässe spielen kann.
Ja, genau. Das war noch diese Hinrunde, wo er so langsam sein konnte, wie er wollte, weil er hat einfach keiner angegriffen.
Ja, Wahnsinn. Ach, das war ein gutes Spiel.
Hat sich denn Taschentuchel, wie wir Eintracht-Fans ihn gerne nennen, danach beschwert über die Spielweise der Hertha?
Also mir wäre es jetzt nicht zu Ohren gekommen.
Nee, auch nicht.
Okay.
Wobei
dann wahrscheinlich über die Schiedsrichter.
Wir hatten eine Hörer-Einsendung unter mitmachen.rasen.de, dem Fußballforum für alle Fans mit Niveau. Das ist quasi das Elite-Partner der Fußballforum. Tojan182 hat geschrieben, er findet es traurig, die Fairplay-Entwicklung in Dortmund unter Tuchel. Weil angeblich jetzt jede Entscheidung des Schiedsrichters lautstark...
Ich weiß, ich kenne einen, der da zustimmt hier gegenüber.
Absolut, ja. Aber das ist doch keine neue Entwicklung.
War das unter Klopp denn besser?
Nein, es liegt an Tuchel, meiner Meinung. Also ich kenne Tuchel aus Mainzer Zeiten wirklich so, dass er nach jedem Spiel, und das finde ich eine ganz unangenehme Art an diesem Typ, nach jedem Spiel zwanghaft nach Ausreden gesucht hat und ganz selten auch die Leistung des Gegners anerkennen kann bei Niederlagen.
Das sondern dann Tojan 182 auch.
Ja, und dann stattdessen immer Ausreden sucht, entweder der Gegner hat unfair gespielt oder vielleicht, das hätte mich jetzt nicht gewundert, wenn er gesagt hätte, es geht doch nicht, dass die Hertha sich da einfach hinten reinstellt als Tabellendritter oder eben bei den Schiedsrichtern und der macht da ganz aggressiv Stimmung auch in sowohl während des Spiels, auch in den Interviews danach, zumindest war es bei Mainzer Zeiten extrem und da hat man es als Eintracht-Fan auch oft wahrgenommen. Ich kann jetzt nicht sagen, dass es diese Saison bei Dortmund auch genauso war, weil ich zu wenig Dortmund-Spiel zumindest dann auch nach dem Spiel verfolge. Aber das ist so eine Eigenart von Tuchel, die ihn aus meiner aus meiner Sicht heraus sehr unsympathisch macht.
Ja, weil stimmt, jetzt wo du es sagst, also an die Mainzer-Zeit erinnere ich mich auch noch, da habe ich auch zwei, drei Freunde, die sich immer tierisch drüber aufgeregt haben, dass er nach den Mainzer-Spielen genauso reagiert hat. Wäre mir jetzt bei Dortmund aber irgendwie jetzt gar nicht so aufgefallen, muss ich sagen. Ja, und irgendwie hat da doch jeder Verein irgend so einen, der immer rumheult und sagt, der Schiri oder der Platz oder ich meine, es gibt's doch überall.
Ja, ich weiß nicht, also vor allem so eine richtige Entwicklung würde ich jetzt von Klopp zu Tuchel da jetzt auch nicht feststellen. Ich finde es aber ehrlich gesagt, ich sehe es jetzt nicht so kritisch wie ihr. Und ich ehrlich gesagt stelle ich mir die Frage, ob du vielleicht Tojan 182 bist.
Ich habe mir als Pseudonym bei Twitter. Nee, war ja bei uns. Es werden noch einige Beiträge aber kommen, wo ich versucht habe, diesen Podcast zu infiltrieren.
Ja, sehr schön. Das wird auch immer funktionieren, glaube ich. Ja, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich finde ehrlich gesagt nicht, dass das ein Thema ist. Wäre mir jetzt bisher auch nicht irgendwie besonders schlimm oder besonders toll aufgefallen. Es wird genauso viel reklamiert, wie es halt normal ist. Und als Bayern-Fan darf man, also in der Runde bin ich ja jetzt gerade Fan und nicht irgendwie der objektive Moderator. Da darf ich ja dann sowieso gar nichts zu sagen. Also deswegen, naja, gut. Aber dann haben wir das ja auch diskutiert. Ist ja schön. Hertha jetzt auswärts gegen Stuttgart. Und Dortmund zu Hause gegen Hannover. Und vor allem letzteres wird natürlich eine harte Prüfung.
Ja, wobei Stuttgart im Moment, kann ich leidvoll erzählen, on fire ist.
Ja, das ist wahr, da kommen wir noch zu. Wir heben uns das noch so ein bisschen auf.
Das ist wie so ein... Das ist ein Spannungsbogen.
Das ist wie so ein... Ist
immer klein, leicht angeteasert und...
Genau. Und am Ende dann die große Explosion. Wir haben die Flasche schon entkorkt und jetzt müssen die Termine noch ein bisschen arbeiten. Gut. Kommen wir zum nächsten Spiel. Und wenn wir mal in der Tabelle nach unten gucken, dann sehen wir haben jetzt über den Tabellenersten geredet, Bayern über den zweiten Dortmund, den dritten Hertha und dann Grüß von Tabellenplatz 04, der FC Schalke, der zu Hause gegen Wolfsburg 3-0 gewonnen hat. Und ich finde fast interessanter, als über Schalke zu reden, wäre es über Wolfsburg zu reden.
Alles ist interessanter, als über Schalke zu reden. Klar, besonders wenn sie gegen Wolfsburg spielen.
Aber es war auch eher eine Wolfsburger Niederlage als ein Schalker Sieg, oder?
Ja, wobei ich glaube, für die Stimmung war es schon wichtig auf Schalke. Also ja, auch in der Art und Weise dann war es schon genau das Richtige. Hast du auch, glaube ich, gesehen, so wie Breitenreiter es 1-0 von Huntelaar gefeiert hat.
Ja.
Also das war auch...
Und noch das 3-0.
So ganz untypisch für Schalke, da war es ja auch unruhig. Kennt man gar nicht so sehr. Und ich glaube, da für die Stimmung war es schon ein wichtiges Ding, auch dass es so deutlich war.
Ja. Aber das Spiel, also Schalke hat ja jetzt nicht, oder zumindest wie ich es gesehen habe, hat ja nicht überragend gespielt. Also es war ja schon, also man hatte das Gefühl, dass Wolfsburg durchaus mehr hätte machen können. Ist nun gerade im Augenblick absolut nicht funktioniert.
Absolut, ja. Ja, das stimmt, ja. Also habe ich auch so gesehen. Und die Frage ist so ein bisschen, wie das jetzt bei Wolfsburg weitergeht, finde ich. Also weil da hat es ja in ganz vielen Komponenten nicht gestimmt. Also wenn die Innenverteidigung stehen würde, da ist ja jetzt Knoche aufgelaufen für Dante, wenn die Innenverteidigung stehen würde und der ganze Defensivverbund, dann wüsstest du wenigstens, naja, wir fangen hinten keinen und dann spielen wir halt 0-0 oder irgendwie fällt halt einer rein. Aber sowohl das stimmt nicht, das hat man eindrucksvoll jetzt gesehen, auch finde ich in allen Rückrundenspielen jetzt schon und besonders, also das 1-0 auch mal wieder, er kommt da vollkommen frei, kann er abschießen aus 20 Metern. Und nach vorne geht's aber auch nicht, weil sie irgendwie immer noch ihren Stiefel so spielen, wie sie ihn auch unter De Bruyne und mit Perisic gespielt haben. Nur dass die Asymmetrie nicht mehr ganz so krass ist.
Und Draxler nicht De Bruyne ist.
Genau. Und da fehlt mir halt so ein bisschen jetzt die Veränderung auf Plan B. Also ich finde, dass Kruse halt wahnsinnig schlecht eingebunden wird, allein schon von der Art und Weise, wie zum Beispiel die Offensive ausgelegt ist. Und dass Schürrle irgendwie gerade nicht so die Jahre seines Lebens hat, ist inzwischen jetzt auch bekannt, aber... Ja. Das finde ich, glaube ich, eher krass, dass halt quasi, ich finde gerade keine Komponente bei Wolfsburg, wo ich sagen würde, okay, Tor, Benayo, das ist okay. Aber ansonsten, und das könnte jetzt halt langsam echt mal kritisch werden, wenn man mal guckt, dass es jetzt schon 5 Punkte auf den ersten Europa-League-Platz nur sind.
Und nur 6 Punkte auf Augsburg und die Eintracht.
Nach unten, ja.
Ja, also die stehen wirklich im absoluten Mittelfeld der Liga im Moment.
Mhm. Die kommen da auch nicht mehr raus so schnell, glaube ich. Also ich würde zum ersten, würde ich Schalke gar nicht so schlecht reden, weil ich meine, mein Gott, die haben das gemacht, was sie machen müssen, haben früh 2-0 geführt und dass sie dann nicht mehr Vollgas geben, zweite Halbzeit, es langt ja locker. Also warum denn? Ist doch alles top gelaufen für Schalke, hat es gut gemacht. Und Wolfsburg, also ich bin mal gespannt, wann irgendjemand mal über den Hacking spricht. Weil ich weiß nicht, ob das nächste Saison noch so weiterläuft.
Ich glaube, dass das exakt jetzt anfängt. Also Oder? Hat
so müssen letzte, sie ja.
Müssen sie ja. Ja. Genau.
Also wenn nicht jetzt, wann dann?
Er ändert halt auch nichts. Das haben wir vorhin ja schon mal besprochen. Das ist irgendwie...
Ja,
es läuft halt ja, alles genau. So weiter. Also, und das, irgendwie weiß man auch nicht, was er ändern soll. Gut, okay, Schölle bringt halt nichts. Kruse ist, wie gesagt, nicht eingebunden, aber ich weiß nicht. Irgendwas läuft da gehörig schief.
Ja, das stimmt irgendwie nicht so viel. Vor allem, wenn ich mir jetzt die nächsten Spiele angucke, ich dachte ehrlich gesagt immer, dass das Champions League Viertelfinale, was sie ja eventuell erreichen werden, weil sie im Achtelfinale gegen Gent spielen,
die aber gut waren in der Vorrunde,
dass ihn das so ein bisschen retten würde. Aber wenn ich mir jetzt die nächsten Spiele angucke, zu Hause gegen Ingolstadt, das ist so eins der ungeilsten Spiele, also ungerne würde ich nur zu Hause gegen Darmstadt spielen. Dann auswärts bei der Hertha und dann zu Hause gegen die Bayern. Und dann kommt mit Hannover ein Team, was du normalerweise, oder sie fahren nach Hannover, was du normalerweise wegmachst, aber witzigerweise ist...
Und das dann wieder Derby, der gewinnt dann
ja, Hannover genau,
wieder 2-1.
Gegen Wolfsburg hat sich Hannover genau. In den letzten zwei Jahren gar nicht so doof angestellt.
Das wollte ich auch gerade sagen.
Sie hätten ja noch 2-2 und haben noch diese Riesenchance gehabt zum 3-2. Das war, glaube ich, eines der ersten Spiele unter Fronzek.
Gut, man darf die Qualität des Kaders aber jetzt auch nicht künstlich runterspielen. Also ich glaube, ja, die eben. Gegner, die da kommen, sind schon... schlagbar, natürlich sind es unangenehme Aufgaben, aber ich denke schon, dass Wolfsburg sich da wieder eher Richtung UEFA-Cup-Plätze orientieren kann. Also es würde mich zumindest wundern, die Qualität im Kader ist einfach zu gut.
Ja, aber die Frage ist, warum läuft es da nicht besser?
Genau, die bringen die ganze Saison noch nichts. Auswärts haben die, glaube ich, keine Ahnung, 5 Punkte geholt.
Ja, ja, auswärts
also, auf da Platz gar nichts
mit 6 Punkten.
Ja, okay, 6 Punkte, aber das gibt es überhaupt nicht. Und da ist ja die Qualität des Kaders, ist ja auswärts dann schlechter als daheim. Irgendwas stimmt da einfach nicht.
Ja, aber manchmal sind es ja kleine psychologische Dinge. Also ich kann nur nochmal auf das Spiel gegen die Eintracht auch zurückblicken, wo sie eigentlich in der ersten Halbzeit 5-0 führen müssen. Mhm. Dann ist das Spiel durch und sie haben standesgemäß gewonnen, wie es sein muss. Und dadurch, dass das nicht passiert ist, hat es auf einmal Klick gemacht und die zweite Halbzeit ist komplett anders verlaufen. Und ja, vielleicht sind es manchmal so Kleinigkeiten und vielleicht ist es auch gar nicht so sehr das Spielsystem, vielleicht ist es manchmal auch einfach nur so ein, ja, im Amerikanischen sagt man Momentum, wir schauen heute Abend Football, da wird das noch einige Male auftauchen, der Begriff. Aber vielleicht ist es das tatsächlich manchmal.
Wird das unser Trinkspiel?
Nee, unser Trinkspiel hat auf jeden Fall,
also Wasser.
Ja.
Das Internet.
Jeder wird einen Schluck Wasser zu sich nehmen, wenn Peyton Manning Omaha sagt.
Also, zwei Sachen. Erstens, was gibt dir dann die Hoffnung, dass das bei Wolfsburg jetzt auf einmal besser wird? Weil das ist doch jetzt schon die ganze Zeit so. Und, zweitens, ich brauche ein neues Bier, wäre noch eins.
Ich habe noch Danke, draußen. Auf der FC Bayern Fußmatte. Und interessanterweise war das nicht mal ein Witz, liebe Hörer.
Ja, gute Frage. Also ich bin zu wenig drin tatsächlich bei Wolfsburg, um jetzt eine Fachanalyse da geben zu können und sagen zu können, was jetzt genau die Schritte sein müssen, damit es besser wird. Aber auf lange Sicht muss ich einfach sagen, der Kader ist gut und auch wenn die jetzt mal Schwächephasen haben, muss ich das auf lange Zeit bezahlt machen. Da sind so viele Spieler drin, nach denen sich andere Bundesligisten die Finger lecken würden. Ich traue bis heute Sebastian Jung unter anderem nach, der ja vielleicht im Sommer dann doch wieder zur Eintracht zurückkehrt. Aber das ist für mich eine absolut legitime Option als Rechtsverteidiger. Der stand kurz vor der Nationalmannschaft, als er noch bei der Eintracht gespielt hat.
Ja.
Ich blicke in betroffene Gesichter.
Also diese Diskussion mit Nationalspielern, die von der Eintracht kommen müssten,
haben
wir
schon. Schweigen,
wir kennen uns jetzt auch schon 11 Jahre, die haben wir jetzt auch schon wirklich.
Es ist ein Skandal. Es ist ein Skandal.
Das eigentlich krass ist, dass wir zum ersten Mal Weltmeister geworden sind, ohne einen Eintrachtspieler im Kader.
Da kann irgendwas jetzt nicht gestimmt haben.
Noch nicht mal das, auf das kann man sich jetzt noch berufen.
Ja, Wahnsinn. Es geht einfach dahin. Also, aber schon kritisch auf Wolfsburg. Und ich finde auch zum Beispiel, natürlich hängt es viel an Kleinigkeiten, auch dass du jetzt so eine zweite Halbzeit gegen euch spielst. Aber gegen euch ist ihnen das ja auch schon zum zweiten Mal passiert. Weil in der Hinrunde war es auch schon so, dass Wolfsburg 2-1, glaube ich, war es.
Wobei wir da von Anfang an besser im Spiel waren.
Genau, aber da wart ihr in der zweiten Halbzeit, ihr hättet locker den Ausgleich machen
müssen.
Da war Wolfsburg wahnsinnig schlecht, das war ein Heimspiel. Also es ist jetzt auch nicht so, dass das jetzt ein neues Phänomen wäre und dass sie auch nicht irgendwie gewarnt gewesen wären. Und dann zu Hause gegen Köln auch schmeichelhaft. Also zumindest von der Art und Weise, wie man den Gegentreffer dann zugelassen hat. Und jetzt dann so auf Schalke, also puh. Also naja, schauen wir mal.
Vielleicht noch eine Frage von Fußballfan an Fußballfans. Hättet ihr Julian Draxler ausgepfiffen?
Und wurde er eigentlich ausgepfiffen?
Ich er wurde ausgepfiffen. Das fand ich interessant, was der Alofs danach gesagt hat.
Und zwar?
Der hat gemeint, dass auf die Frage, ob der, ich weiß nicht mehr genau, wie die Frage war, aber irgendwie, ob er jetzt mehr ausgepfiffen wurde, als erwartet wurde oder weniger, hat er gemeint, naja, er musste ja ausgepfiffen werden, weil die Medien seit einer Woche über nichts anderes reden, wie laut er ausgepfiffen wird und die es quasi total angestachelt haben. Das fand ich eigentlich ganz interessant, weil dass er ausgepfiffen wird, war klar. So ist es halt leider. Ich persönlich, gut, ich weiß nicht, ich bin halt kein Schalke-Fan, aber
ja, als Bayern-Fan hat man dieses Problem ja auch nie.
Ja, vielleicht kann sogar sein, keine Ahnung, aber ich persönlich finde es halt eigentlich blöd.
Wenn Toni Kroos zum ersten Mal mit Real gegen dich spielt,
ja, hätte ich ihn trotzdem nicht ausgepfiffen.
Aber
ich
genau,
finde es immer noch schade, dass er nicht da ist und es regt mich immer noch auf, aber deswegen pfeife ich ihn nicht aus, weil ich weiß nicht. Aber ich fand es vom Alofs, fand ich den Ansatz halt interessant, dass er halt sagt, naja, das wurde ja auch total angestachelt, dass jeder gesagt hat, okay, das muss jetzt sein, wie bei Götze in Dortmund.
Aber ob das nicht ein Automatismus ist? Also ob die Medien da wirklich jetzt da was dran geändert haben?
Ja, das weiß ich auch nicht. Das ist klar. Ich meine, das ist wie bei jedem Spiel im Endeffekt, sobald irgendeiner was macht, der mal irgendwie bei dem Verein in der Jugend war, Mittelfinger hoch und buh.
Ja, aber das finde ich eigentlich echt ein Unding in deutschen Stadien oder generell in internationalen Stadien.
Ja, warum? Also das ist doch total unnötig, dass man das macht.
Eben, ja. Also und ja, kann ich auch manchmal, es gibt Fälle, da kann man es absolut nachvollziehen. Ich denke jetzt bei uns an Jamin Jones, der in einer Art und Weise gegangen ist, die einfach unterirdisch war. Aber also ich muss auch sagen, wenn heute Sebastian Jung bei uns sich warm macht, dann stehe ich auf und applaudiere. Also ich da werden jetzt einige aus der Kurve sagen, das ist kein richtiger Fan, aber der hat sich so für die Eintracht verdient gemacht, dass ihm da einfach meine Anerkennung gehört. Und es gehört sich dann auch nicht, den Spieler auszupfeifen.
Ja, das ist aber dieses Negativgedächtnis, was halt Fußballfans in der breiten Masse haben, dass du dich eher immer an die schlechten Dinge erinnerst und nicht mehr an das, was kam. Also siehst du unter anderem jetzt auch, wenn alles unter Guardiola zum Beispiel verteufelt wird, wo ich mir denke, ja, aber die spielen halt auch einen Fußball, wie du es noch nie gesehen hast von Bayern. Und das hat halt, ne, also man, in dem Moment, wo dich deine große Liebe verlässt, ist halt auch echt alles schlecht, was sie gemacht hat. Hast du Sebastian Rode, wurde der ausgepfiffen, als Bayern zum ersten Mal gegen euch gespielt hat?
Ja, der wurde schon ausgepfiffen. Also das, wie gesagt, unsere Kurve ist da auch
kompromisslos.
Ja,
sei vorsichtig, nicht nur ist das bei irgendwie jedem so, finde ich.
Ja, also, ich glaube, es gibt auch viele, die haben nicht gepfiffen. Ich glaube auch ganz, ganz viele Eintracht-Fans haben Sebastian Rode gegönnt, auch wenn sie den Schritt nicht verstanden haben, weil er zu der Zeit gedacht hat, was will er da? Er hat eh niemals eine Chance zu spielen. Aber es ist einfach eine schwierige Situation natürlich auch. Du sagst ja auch richtig, es ist bestimmt dann emotional und wenn ein so ein wichtiger Spieler im Team verlässt, dann nimmt man das vielleicht auch als Angriff gegen sich, gegen den Verein. Das kann schon sein. Mich würde es trotzdem freuen, wenn gerade diese Spieler, die sich eigentlich nichts zu Schulden haben kommen lassen, dann auch entsprechend wieder willkommen geheißen werden, wenn sie dann ins alte Stadion kommen.
Ja, oder zumindest halt ignoriert. Ich finde es halt immer ehrlich gesagt ein bisschen ärgerlich, so viel Energie in Anti-Stimmung zu stecken. Also anstatt, dass das ist dasselbe, wenn in der Südkurve scheiß FCN oder sowas skandiert wird. Das ist mir doch vollkommen egal. Wir spielen hier gerade ein Spiel gegen irgendeinen anderen Verein. Es geht mir darum, dass ich meine Mannschaft nach vorne anfeuern möchte und mich nicht gegenüber anderen abgrenze. Aber das
ist aber nur bei euch so. Also bei uns wird immer nur spielbezogen skandiert.
Ach so, okay.
So viel zum Thema Ironie in Podcasts. Schalke jetzt auswärts in Mainz. Haben sich ganz gut eingerichtet da auf dem vierten Tabellenplatz. Und Wolfsburg eben, wie gesagt, zu Hause gegen Ingolstadt, da bin ich persönlich sehr gespannt. Also gegen Ingolstadt zu Hause hätte ich keinen Bock zu spielen. Unter anderem, weil hier das Wohnzimmer dann voll wäre.
Oh Gott.
Ich sehe, meine Witze funktionieren auch nicht. Ich meine, ihr kriegt alle keine Brownies. Beide. Naja, da darf man echt gespannt sein. Ich glaube, das wird jetzt auch so die Mediensau, die durchs Dorf getrieben wird. Hacking heute schon mit Straftraining, 110 Minuten, Schweineläufe am Schluss. Es wird schon wieder zelebriert von den Sportjournalisten. Da bin ich gespannt, wie es weitergeht. Lasst zum nächsten Spiel kommen. Und wenn wir auf Tabellenplatz 5 gucken, dann steht der Leverkusen, über die wir schon geredet haben. Und auf dem letzten verbliebenen Europa-League-Platz nach regulärer Qualifikation Borussia Mönchengladbach. Und die haben zu Hause gespielt gegen Werder Bremen. 5:1. Und man weiß ja inzwischen, dass es Schubert Also ich finde, dass es so ein klassisches Schubert-Spiel ist, ohne den Hype, den sie in den ersten Spielen unter Schubert mitgenommen haben. Vorne, geil, kannst du nichts sagen. Allerdings auch Mai, hinten ganz schön viel zugelassen.
Also wir saßen gerade im Fernbus, um an diesem wunderschönen Podcast teilzunehmen, weil ich tatsächlich nichts gesehen
habe. Ach, ihr seid deswegen nach München gekommen.
Natürlich. Ja, nur deswegen.
Nicht, liebe Podcast-Fans, ihr seid der Grund.
Ja.
Ich habe es auch nur in der Zusammenfassung gesehen, weil ich arbeiten musste. Finde es ein Skandal, dass sie nicht 3-1 gewonnen haben. Das hätte ich nämlich getippt.
Ja, war aber halt auch ein schlechter Tipp.
Ja, Max, dann erzähl uns doch nochmal ein bisschen. Wie ist das Spiel denn abgelaufen?
Das Spiel ist so abgelaufen, dass es Chancen auf beiden Seiten gab. Dass Gladbach hat seine Torgefahr vor allem durch sehr schlaue Verlagerungen immer hingekriegt. Also es gab bestimmt 3-4 Chancen in den ersten 20, 30 Minuten, die dadurch entstanden sind, dass es einen Ballgewinn gab im Aufbauspiel bei Werder und dann jeweils einer der Außenverteidiger schon zu weit aufgerückt war, weil das ja das Werder-Spiel im Aufbau ist. Und dann war immer einer der Seiten frei und das hast du mehrmals gesehen, dass die dann nur einen flachen Pass nach außen spielen mussten und schon hatten sie die komplette Defensive in der Rückwärtsbewegung und aber grüne Wiese vor sich. Haben dann die Chancen auch wirklich gut genutzt, haben auch schöne Tore rausgespielt. Also nach vorne war es eigentlich Gladbach so, wie man es kennt. Sehr gut. Allerdings finde ich, dass sie hinten auch wirklich ein bisschen zu viel zugelassen haben. Und das nahm dann in der zweiten Halbzeit extrem zu. Wo dann ja auch gut war dann ein Elfmeter. Kennt man natürlich nicht, dass Gladbach einen Elfmeter gegen sich kriegt. wo Claudio Pizarro, ich glaube, sein 182. Tor gemacht hat und jetzt auf einer Stufe steht mit Ulf Kirsten.
Ich glaube, er hat ihn sogar schon überholt, weil die haben irgendwas gesagt von wegen nur... Er hat ihn sogar drei oder vier werden vor ihm. Weiß ich nicht genau, aber die haben bei Sky irgendwas gesagt von wegen nur drei oder vier werden vor ihm.
Voll gut noch.
Ja. Vielleicht ist auch eine Stufe.
Legende auf jeden Fall. Aber das hätte schon auch noch in eine andere Richtung kippen können. Also sie haben halt dann auch mit einem... Ich will es nicht Sonntagsschuss nennen, aber einem überraschenden Distanzschuss das 3-1 gemacht. Nee, oder 3-0. Kriegst du gar nicht mehr auf die Reihe.
Das stand 3-0.
Das war damals, das war auch wirklich der perfekte Zeitpunkt. Also, ehrlich gesagt, wenn ich Gladbach-Fan wäre, würde ich das Spiel gar nicht so sehr feiern, wie es das Ergebnis sagt, weil das wäre mir hinten drin zu wackelig gewesen. Denn das wird gegen andere Mannschaften... wird das bestraft.
Aber wenn du 5-1 gewinnst, dann feierst du doch sowieso, oder?
Ich wollte es gerade sagen, das ist doch jetzt wieder irgendwie so, na, ich muss jetzt wieder irgendwas Negatives raussuchen. Die haben 5-1 zu Hause gewonnen, absolut verdient, ist doch alles super. Im nächsten Spiel schaut es irgendwie anders aus.
Ich muss auch sagen, ich bin überrascht eigentlich von der Gladbach-Saison. Ich dachte eigentlich, es müsste irgendwie wieder mehr Richtung Mitte tendieren, was eigentlich wirklich die Leistungskurve angeht, dass eigentlich das letzte Jahr eher so ein Überjahr war und dann typischerweise jetzt wieder ein schwächeres kommt. Und im Grunde schlagen sie sich ja ganz gut. Klar, das sind, da waren auch schlechte Phasen dabei, aber auch als einziger Bayern-Besieger, das lässt sich natürlich auch gut im Lebenslauf lesen, stehen sie jetzt eigentlich gar nicht so schlecht da und 32 Punkte, punktgleich mit Leverkusen, einen hinter Schalke. Die Hertha kann man auch noch knacken mit 35 vorne dran. Ist keine wirklich schlechte Saison von Mönchengladbach.
Ja, wobei, also das stimmt natürlich, definitiv kannst du ja, also wie sollst du einen Tabellenplatz 6 mit allen Möglichkeiten nach oben auch bewerten? Aber es ist schon eine interessante Entwicklung, dass du im Prinzip seit dem DFB-Pokal-Achtelfinale kassieren die halt auf einmal wieder wahnsinnig viele Tore und ich meine, gegen Werder 4 kassiert, gegen Darmstadt 2, gegen Dortmund 3, auswärts in Mainz verloren. Gut, da hatten sie auch Pech, aber das wäre auch ein 1-1 dann geworden. Also, ich weiß nicht, man ist eine junge Innenverteidigung und dadurch, dass ihn halt Schubert auch ein bisschen eine längere Leine lässt, finde ich, dass manchmal auch die Abstände zwischen dem Defensiv- und dem Offensivverbund ein bisschen zu groß sind, weil die Offensiven schon ein bisschen zu weit vorgehen und wenn du halt so ein Flügelspiel hast, wo halt auch die links und rechts die Flügel entlang flitzen, dann müssen die halt auch zurückarbeiten oder es muss nachgerückt werden. Das machen die halt, das machen sie eigentlich schon immer ganz gut, aber halt nur in 80% der Fällen und das reicht halt quasi nicht, wenn du auf den Champions League Platz kommen willst. Da musst du es in 95% der Fälle richtig machen. Und ja, gut, vielleicht suche ich das Haar in der Suppe, kann schon sein, aber ich fand's ja, also eigentlich finde ich, dass du gegen Bremen anders auftreten musst, trotz 5-1.
Ist ja auch richtig, wo ich nur drauf hinaus wollte, war, man sollte nicht an, also zumindest denke ich nicht an Gladbach und denke, das ist ein sicherer Aspirant auf den Champions-League-Platz, sondern die haben jetzt auch dann wirklich nochmal eine richtig gute Saison hinterhergelegt, wenn sie am Ende auf einem der Europa-League-Plätze stehen.
Ja, das stimmt, absolut.
Und das ist auf jeden Fall Tendenz nach oben noch, wie du schon gesagt hast. weil dass die vor Wolfsburg bleiben, ich denke, das schaffen sie auf jeden Fall. Mainz, okay. Und dann, naja, Hertha, kann man vielleicht schon knacken.
Naja, glaube ich nämlich zum Beispiel schon mal nicht.
Also Leverkusen.
Weil da Hertha einfach defensiv zu gut steht. Ich weiß nicht, ich würde halt ganz gerne sehen, Schubert hat ja jetzt quasi die erste Vorbereitung und das erste Mal könnte man jetzt sagen, okay, jetzt hatte er die Möglichkeit, wirklich den Team der Handschrift zu verpassen, weil das war vorher nicht möglich. Die haben englische Wochen gehabt, die haben Champions League gespielt bis irgendwann im Dezember. Da war das letzte Spiel gegen City zu Hause. Das heißt, das war jetzt die erste Möglichkeit, wo du sagen kannst, jetzt lernt man mal den Trainer Schubert indirekt über dem Spielstil seiner Mannschaft kennen. Und ja, es waren jetzt nur 3 Spiele in der Rückrunde und davon ging 1 mit 5-1 gewonnen, aber dennoch habe ich da ein paar Dinge gesehen, die mir zumindest so ein bisschen, ja, Sorgenfalten ist zu viel, ich meine, das Gladbach soll machen, was sie wollen, aber wo ich mir halt mal Gedanken zu machen und wo ich mir gedacht habe, dem Lucien würde das jetzt nicht gefallen.
Hm? Ja, kann man auch nachvollziehen, bin ich bei dir. Du hast gerade City angesprochen, können wir noch einen ganz kurzen Abstecher in die Premier League machen oder ist das, sind die Rasenfunkhörer da...
Nee, die lieben das.
Okay, super. Weil,
also jetzt ich schon.
Tatsächlich haben wir am Samstag die Möglichkeit gehabt, City gegen Leicester zu schauen. Oh ja. Und geil. Wirklich ein grandioses Spiel. Und,
also 3-0 für Leicester, muss man kurz für alle Hörer sagen, die es nicht gehört haben.
Ja, und also
3-1 stimmt. Aguero, 89. oder irgendwie so.
Da hat man kurz gedacht, dass sie vielleicht sogar noch...
Schon ausgemacht.
Ja, da hatten wir schon umgeschaltet. Da waren wir schon bei der Bundesliga.
Ich hab's noch gesehen.
Niemanden interessiert mir dann.
Fantastische Mannschaft. Auch schon unter der Woche gegen Liverpool, unfassbar gut. Konterstark, Vardy, wie der allen einfach davon rennt.
Der hat heute verlängert.
Sehr gut. Ist wirklich, also ist einfach eine richtige Herzensmeinung. Man wünscht sich so oft, dass die eigene Mannschaft einfach sowas umsetzen könnte, so ein Kampfgeist. Ich meine, da spielen Spieler, die wurden auch in der Bundesliga nicht unbedingt ernst genommen, ja, wie
Okazaki,
Fuchs.
Hut, ja. Ja, Hut ist ja eh die geilste Geschichte.
Ja.
Hat jetzt auch wieder 2.
Okazaki war bei Mainz doch eigentlich.
Ja, gut.
Nee, also, der war super.
Ja, hast recht, war.
Und mit welcher Leidenschaft und einfach die Mannschaft auch ganz interessant ausgerichtet, einfach wahnsinnige Geschwindigkeit in die Mannschaft gebracht. Gerade vorne drin und ja, man kann nicht mehr von Zufall sprechen, wenn jeder lange Ball, der von hinten rausgeschlagen wird, irgendwie gefährlich wird, dann merkt man schon, dann hat es ein gewisses System dahinter und es funktioniert einfach unfassbar gut und das macht total viel Spaß zuzuschauen.
Mhm. Vor allem, was ich bei denen cool finde, ist, dass die halt beides können. Also gegen City haben sie ja einen krassen Konterfußball gespielt und haben auch wirklich nicht viel zugelassen. City hat ja auch null Bock. Also die haben es auch wieder geschafft, quasi in die Köpfe des Gegners reinzukommen. Die waren von Anfang an angepisst von denen.
Die waren richtig frustriert, das hast du echt gemerkt.
Und dann haben sie halt in dem Spiel haben sie wahnsinnig gute Konter gefahren. Mhm. Und gleichzeitig hast du beim Spiel gegen Liverpool gesehen, dass sie quasi nicht so wie jetzt zum Beispiel die Hertha, die kann halt dieses eine Spielprinzip sehr gut und ein anderes so zu 60% gut. Und gegen Liverpool haben die aber auch wahnsinnig guten One-Touch-Fußball mit viel Ballbesitz auch gespielt. Auch im letzten Angriffsdrittel haben die sich wahnsinnig toll durchkombiniert. Also wenn sie Platz haben, dann können sie auch was anderes spielen. Das finde ich so cool, dass die beides können.
Ja. Und das Vardy-Tor gegen Liverpool ist einfach wirklich der Wahnsinn. Also
ja, wenn es läuft, dann läuft's, ne?
Auch schon in der Entstehung. Also ich meine, den Ball quasi mit so einem seitlichen Dropkick überhaupt so weit nach vorne zu kriegen und der springt bei 30 Meter aus 25 Metern nimmt er ihn direkt und haut ihn aber auch in den Winkel. Das ist nicht mehr feierlich. Also wirklich. Wirklich cool. Max und ich hatten es gestern schon von, Max hat ja auch gemeint, so ein bisschen erinnert es einen früher an Kiew mit Schewtschenko vorne drin.
Ja, die auch. Mhm. Zumindest der Konterfußball bei Kiew, wo man auch immer das Gefühl hatte, dass die eigentlich nur Befreiungsschläge raushauen, die dann aber immer auf wundersame Weise den Weg zu Schewtschenko finden, der dann auch immer eiskalt verwandelt und so ein bisschen erinnert, das daran.
Krass, das war die große Zeit, wo wir damals ja auch Relegation zur WM gegen Ukraine spielen mussten. Mit dem 0-1 in Kiew und dann diesem total glücklichen 1-1 und dann im Rückspiel mit den 3 Ballack-Toren. Zumindest hat er das wichtige, also eins der wichtigsten Tore gemacht, nach Ecke mit Kopfball. Das waren Zeiten, Wahnsinn. Ja, ist die Frage, ob sie es schaffen, ne? Leicester jetzt mit 5 Punkten vorne vor den Spurs und Arsenal. City dann schon mit 6 Punkten Rückstand dahinter. Ehrlich gesagt, ich habe immer noch Angst, dass ihnen die Puste ausgeht.
Nächster Spieltag ist wichtig. Da spielt Leicester in London gegen Arsenal und City spielt gegen Tottenham. Wenn sie da gewinnen in London, dann schaut es richtig gut aus. Wenn jetzt City Tottenham vielleicht noch unentschieden spielt oder so, das wäre der Hammer.
Ich glaube, sie haben einen wahnsinnigen Vorteil, dass in England auch dieses Jahr einfach keine Übermannschaft dabei ist. Also ich meine, wer ist denn jetzt derjenige, der Leicester Jäger, dem man zutraut, auch mal wirklich so eine Serie zu starten mit vielen Siegen in Folge, wo man auch immer gegen die Top-Mannschaften oben gewinnt? Das gibt's dieses Jahr so nicht und glaube auch nicht, dass das hinten raus noch passieren wird. Von daher glaube ich, die 5 Punkte sind sehr viel wert.
Weißt du, ich weiß nicht. Ich finde, das ist einmal verloren und die Verfolger haben gewonnen, dann sind es nur noch 2 Punkte. Und das ist so ein... Also ich bin da noch so ein bisschen skeptisch. Ich fände es aber total schön, unter anderem auch deshalb, weil das letzte Spiel von Leicester am letzten Spieltag auswärts bei Chelsea ist. Und man dazu wissen muss, dass Ranieri von 2000 bis 2004 Trainer bei Chelsea war und quasi gegangen wurde als Abramovic. 2003 stieg er ein und 2004 wurde dann Ranieri entlassen. Und das hätte eine sehr schöne Note, wenn er halt die Trophäe für den Gewinn der Meisterschaft an der Stamford Bridge überreicht bekäme.
Sehr schön.
Im Moment erinnert mich das noch so sehr an Liverpool in der letzten Saison von Steven Gerrard, wo sie dann ganz am Ende...
Wobei das war eine ganz andere Situation.
Aber das hat mich auch, da war ich so für Liverpool und ich glaube, jeder war für Liverpool, weil halt Stevie G muss jetzt halt nochmal die Meisterschaft holen und dann...
Ja, aber Liverpool hatte in der Situation alles zu verlieren. Leicester hat alles zu gewinnen. Ich meine, auf den Jungs liegt eigentlich kein Druck. Die haben schon alles übererfüllt.
Aber wenn du kurz vor der Meisterschaft stehst, kommt der Druck vollkommen egal, in welchem Verein du spielst. Natürlich hast du recht, dass Liverpool die erste Meisterschaft seit so und so vielen Jahren und war mal Rekordmeister, bis United die eingeholt hat und so weiter. Und Leicester halt als kleines Überfliegerteam. Aber kurz vorher denkt doch jeder, wow, geil, alter Meisterschaft.
Ich weiß nicht.
Es sind halt noch 13 Spiele.
Eben. Ist halt schon, aber... ich erinnere auch nochmal an Darmstadt 98, da hat man auch immer gesagt, ja, die brechen noch ein, sowohl in der dritten als auch in der zweiten Liga. Und heute stehen sie in der Bundesliga völlig verdient auch und sind auch nicht hinten rein.
Aber jetzt meinst du, hast dich sogar noch ernsthaft Leicester mit Darmstadt?
Natürlich.
Also das ist schon eine ganz andere Liga.
Abstiegskampf oder Aufstiegskampf.
Für Darmstadt 98 und die Situation, in der die Spieler waren, finde ich das schon
verkehrt. Ja, aber der mediale Druck ist ja auch ein ganz anderer. Also ob du zweite
ich oder... Ich ziehe meine Aussage zurück.
Vollkommen zu Ende. Scheiß. Naja, kommen wir zurück zu Gladbach gegen
Werder. Der Aufstieg von Darmstadt schon geil war.
Werder jetzt dann zu Hause gegen Hoffenheim. Wichtiges Spiel für beide Beteiligten. Da könnten sie den entscheidenden Schritt machen. Und Formkurve würde ich sagen, Werder gerade Champions League und Hoffenheim gerade Jan Regensburg. Also nicht so. Um das kurz zu übersetzen für die Leute, die denken, Jan Regensburg geht gerade voll ab. Und Gladbach auswärts beim HSV. So ein Schulterzugspiel.
Kracher.
Ja. Schaue ich mir auf jeden Fall an.
Bevor wir zum nächsten Spiel kommen, ist es Zeit für Musik. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das jetzt auf der Aufnahme ankommt. Aber ich weiß nicht, ob ihr diesen Song hier mitbekommen habt. Kapitelmärkchen. Und jetzt lauscht mal. Erkannt, welcher Spieler da besungen wird?
Ich hätte noch nicht mal die Sprache erkannt.
Das habe ich auch gerade überlegt und wollte es nicht sagen.
Also nein.
Nein.
Ich darf keinen Tipp abgeben, weil der Max vorhin was gesagt hat. Und
ich
die anderen
bin auch
sagen
schon angeteasert hier.
Ja. Gut.
Hast du es erkannt? Welcher Spieler?
Nee, nicht wirklich.
Schweinsteiger. Das ist eine, ich glaube, spanische Band, Die Katapult oder Die Katapult, ein alter Simpsons-Gag.
Die war die.
Oh, jemand, der Deutsch spricht, kann kein schlechter Mensch sein. mit ihrem Song Schweinsteiger. Ging am Donnerstag, glaube ich, durch die sozialen Medien. Sehr cool. Und da dachte ich mir, könnten wir doch mal hier ein bisschen Musik anspielen, wenn wir eh schon so eine Sonderausgabe machen. Ich hoffe, man hat es auch auf der Aufnahme gehört. Wenn nicht, werde ich es noch verlinken in den Shownotes. Und
ja, jetzt, aber Sie besingen jetzt Bastian Schweinsteiger und was singen Sie über ihn? Weiß man das auch?
Nee, tatsächlich war das eigentlich schon der komplette Text. So. Das wiederholt sich jetzt noch in mehreren Variationen. Ich glaube, dass das ein Zitat von Schweinsteiger ist. Tore schießen ist wichtiger als Sex. Also mir kommt es zumindest bekannt vor, dass er das gesagt hätte. Und dann haben sie sich davon bestimmt inspirieren lassen. Und dann bietet sich ja auch an, als Refrain einfach Schweinsteiger zu singen. Und ja.
Anna Ivanovic likes that.
Ja. Ja, oder vielleicht gar nicht so sehr. Naja, so viel zum kulturellen Teil. Wie kommen wir jetzt von Bastian Schweinsteiger zur Eintracht Frankfurt? Ich weiß es nicht.
Also die Eintracht ist nicht kulturell. Habe ich das schon richtig verstanden hier?
Ich habe...
Ja, da lehnen sich alle 60 Fans dieser Welt natürlich zu Recht auf, gegen diese Aussage.
Ja, genau. Ja, naja, also Hochkultur, ja, ich weiß nicht, ich war ehrlich gesagt zu oft schon bei der Eintracht im Stadion, um da jetzt noch
da kommst du nicht mehr raus jetzt.
Nee, um da jetzt noch für die Kultur in die Bresche springen zu können. Also okay. Ich habe da sowohl großartige Spiele gesehen, ich war da, als wir gegen euch 1-2 verloren haben, als David Alaba an der 80. und 87. zweimal einen Fehler macht und
bester Spieler
gewinnt. Da war ich sogar noch im Eintracht-Block, das war ein bisschen diffizil und wurde gezwungen, den ganzen Abend über meinen Bayern-Schal offensichtbar zu tragen, während wir dann durch die verschiedenen Weinstuben gezogen sind. Erinnere ich mich wirklich gern dran. Aber man hatte immer ein gutes Thema für Smalltalk und alle Leute haben sich gefreut, dass ich den Bayern-Schal anhatte. Ich glaube, das wäre andersrum.
Absolut, war gute Stimmung an dem Abend.
Ja, absolut. Und dann war ich aber auch zum Beispiel bei dem sagenumwogenen 0-0 gegen Freiburg, dem zweiten Spieltag, glaube ich, 2014.
Ja. Wir waren immer noch ungeschlagen danach, entsprechend war auch da die Stimmung wieder gut.
Das weiß ich noch, wie gut die Stimmung damals war, vor allem im Eintracht Frankfurt Podcast. Die waren da auch total entspannt, fast so entspannt wie dieses Jahr. Ja, die haben unter anderem jetzt auch beim Spiel gegen Stuttgart, hat Ed Rüsselt hier, der René vom Eintracht Frankfurt Podcast, getwittert, wenn wir jetzt aufnehmen würden, ich würde einfach nur schreien, anderthalb Stunden lang. Das war sein Kommentar zum Spiel als Sophia.
Ja, halte ich auch ein bisschen für übertrieben. Also, das Spiel habe ich jetzt tatsächlich gesehen. Yay. Ich kann zum ersten Mal qualifizierte Beiträge leisten in diesem Podcast. Ja, klar, man muss nicht gegen Stuttgart verlieren, aber das ist jetzt auch keine Schande, gegen Stuttgart zu verlieren. Und wenn man sich das Spiel anschaut, wir haben glasklaren Handelfmeter nicht gekriegt. Alex Meyer vergibt 200%ige Torchancen per Kopf. Wir waren jetzt auch nicht so weit davon entfernt, hier einen Unentschieden oder sogar einen Sieg rauszuholen. Da kann das Spiel nochmal ganz anders laufen. Und wenn ich mir so überlege, wie schlecht viele unserer Spiele diese Saison waren, dann gehört das nicht zu den schlechtesten.
Okay, gut, wobei halt die Frage der Benchmarks sich da dann schon stellt.
Natürlich.
Aber zu Hause gegen Stuttgart, ich meine, ihr habt natürlich eine gewisse Geschichte, also letztes Jahr war es ja 4-5, wenn ich mich richtig erinnere. Dafür habt ihr dann auswärts auch nicht zugelangt und letztlich hat sich diese Geschichte jetzt wieder wiederholt. Ja.
Also, wie gesagt, ich finde, man kann gegen Stuttgart in der Form auch mal verlieren. Generell bin ich natürlich mit der Saison der Eintracht alles andere als zufrieden. Also das ist, wir hatten es schon ein bisschen mal auch private Diskussionen, dass ich vor der Saison zum Beispiel auch gedacht habe, eigentlich ist der Kader so gut wie schon seit wirklich, wirklich langem nicht mehr.
Wobei ich dich damals schon ganz versucht habe, wieder einzuordnen.
Das stimmt, wobei wir uns dann zusammen die Kader zusammen angeschaut haben der letzten Jahre.
Ja, und das stimmt.
Es ist wirklich so. Also die Spieler, die da
drin sind. Aber das ist wieder eine Frage der Benchmark. Auch damals schon gewesen.
Natürlich, für Eintracht-Verhältnisse. Aber wir haben es geschafft, mit einem qualitativ nicht besseren Kader, vielleicht gleichwertig, vielleicht sogar einen Tick schlechter in meinen Augen, eine richtig gute Saison nach dem Aufstieg zu spielen, in die Euroleague zu kommen, dort auch wirklich mit Fußball unter viel begeistert zu haben, und das ist irgendwie der Mannschaft völlig verloren gegangen und das ist natürlich ziemlich traurig. Also diese Saison ist auch gerade deswegen eine der schlimmsten für mich, weil es wir als Eintracht-Fans, wir wollen natürlich immer gern Spektakel. Also lieber verliere ich auch, so ein Spiel gegen Stuttgart ist jetzt in Ordnung, dann auch, wo man 2-4 verliert und viele Chancen auf beiden Seiten. Aber wir hatten so viele Spiele dieses Jahr, wo wirklich die auch offensiv spielerische Hilflosigkeit einfach so
dominiert hat und ja, wir keinerlei Zugriff gekriegt haben. Ja, auch Fee muss man da eine gewisse Konzeptlosigkeit vorwerfen, die ich letztes Jahr schon Thomas Schaaf vorgeworfen habe.
Also liegt es an dir.
Absolut, ja.
Die einzige Konstante, die ich da erkenne.
Ja, ist wirklich schwierig. Und also ich finde auch eine der Variablen, die ich am eindeutigsten sehe bei der Mannschaft, die gerade in unseren beiden Saisons nach dem Aufstieg anders waren, ist auch einfach die ganze Einstellung der Mannschaft auf dem Platz, vor allem auch was die Laufbereitschaft angeht. Also ich kann mich an wenig Spiele erinnern, ich habe jetzt nicht jede Statistik nachgeschaut, aber vom Gefühl her haben wir, glaube ich, in jedem Spiel eine schlechtere Laufleistung als der Gegner. Und das merkt man der Mannschaft an. Ich weiß nicht, ob es an der mangelnden Fitness liegt in der Vorbereitung. Ich weiß nicht, ob es an der fehlenden Motivation liegt. Auch da kann man bei dem einen oder anderen Spieler schon bemerken, dass er nicht so euphorisiert ist. Und
wie meinst du da?
Ist jetzt fies auf einzelnen Spielen. Ich will eigentlich nicht auf einzelnen Spielern
rumhaken. Ich auch mal.
Okay.
Aber, wenn du sagst, bei manchen merkt man es, dann hätte ich gerne ein paar
Namen. So ein Haris Seferovic zum Beispiel, den merkt man es wirklich an. Also der hat auch gerade in seiner ersten Saison eben gerade dadurch geglänzt, durch unendlichen Einsatz und auch niemals die Lust zu verlieren von der ersten bis zur 90. Minute. Und Fee hat ihn zu Recht kritisiert und auch zu Recht jetzt erstmal auf die Bank verwiesen, weil seine Einstellung zum Spiel einfach nicht passt. Und er steht so ein bisschen symbolisch, finde ich, für das, was da auch anders läuft als unter den beiden wirklich hervorragenden Spielzeiten unter Fee, die für mich zwei der schönsten sind in meiner Zeit als Eintracht-Fan. Mit dieser Euroleague-Qualifikationssaison, wo wir ein unfassbares Spiel gegen Dortmund gemacht haben, zum Beispiel. Und natürlich auch die Saison danach mit Auftritten in der Euroleague, bei denen man sich wirklich nicht verstecken muss, gegen Porto, unglaublich. Und ja, das, ich meine, Fee spielt eine sehr ähnliche oder greift oft auf dieselben taktischen Mittel zurück. Er propagiert einen Offensivfußball, bei dem auch gerade die Außenverteidiger extrem weit aufrücken, was auch erstmal eine Taktik ist, die ich in Ordnung finde. Die geht aber nur einher, wenn auch entsprechend erstens abgesichert wird, gerade durch die beiden Sechser. Und da hatten wir in den beiden Saisons mit Sebastian Rode und vorhin auch mit Philipp Schwegler natürlich eigentlich also ein überdurchschnittliches defensives Mittelfeld für so einen Verein, die gerade das eben ausgleichen konnten, wenn eben auf Außen Sebastian Jung zum Beispiel nach vorne gegangen ist. Das fehlt total. Also unser defensives Mittelfeld besteht aus Stendera, der ein hervorragender Fußballer ist, aber das ist einfach nicht seine Position in meinen Augen. Der gehört hinter die Spitzen. Mhm. Und ja, im Moment behelfen wir uns mit so Maßnahmen wie Marco Russ. Und also so gerne ich ihn als Typ mag, ist er dort einfach fehl am Platz in der Position. Und generell sollte man Marco Russ, wenn man einigermaßen Ansprüche hat auf einen vielleicht einstelligen Tabellenplatz, nicht in die Startelf stellen müssen. Und das ist einer der großen Punkte, das defensive Mittelfeld ist zu schwach. Und wie gesagt, insgesamt auch die Laufbereitschaft und die Laufleistung, das dann eben aufzufangen, ist nicht da bei der Mannschaft.
Hm. Ja, kann man schwierig widersprechen. Aber während du so gesprochen hast, ist mir aufgefallen, dass du mir mal das beste Rasenfunk-Feedback aller Zeiten gegeben hast. Nach dem Rasenfunk-Royal mit dem Marvin vom Eintracht Frankfurt-Podcast hast du gesagt, schöner Rasenfunk-Royal mit Eintracht. Ich sehe genau alles anders als ihr beide.
Ja, das war am Ende der Saison, als es auch viel um Thomas Schaaf ging, um seine Leistung bei der Eintracht. Und also Fee findet nicht das richtige Konzept, aber ich kann bei Fee ein Konzept erkennen. Das ist schon mal ein großer Vorteil zur letzten Saison, wo ich wirklich das Gefühl hatte, das war eine führungslose Mannschaft, die einfach nur wie auf dem Bolzplatz aufs Feld gerannt ist und keine taktische Einstellung whatsoever hatte. Und das finde ich schon einen Fortschritt. Was bei Fee halt schwach ist, ist wirklich dann auch die Kreativität zu finden, dort neue Mittel zu finden. Also ich kann es, glaube ich, nicht mehr sehen, dass wir wirklich jeden Spielzug bis zur Grundlinie rennen auf Außen und immer wieder reinflanken. Es ist quasi keine Varianz im Spiel, überhaupt nicht. Und natürlich ist auch genau das, was einen dann verletzt in den Kontersituationen. Das hat man gegen Stuttgart sehr schön gesehen. Mhm. Wenn du natürlich immer nur über Außen spielst und immer deinen Außenverteidiger zu missbrauchst, quasi per Doppelpass mit dem Flügel bis hinten an den gegnerischen Strafraum zu gehen, natürlich entstehen dann die Lücken. Vor allem, wenn du halt in der Mitte dann nicht jedes Kopfballduell gewinnst, wie wir es gerne hätten, sondern unsere Spieler sind halt auch normal nicht besonders kopfballstark. Auch Alex Meyer ist jetzt kein Kopfballmonster in dem Sinne, auch wenn er schon gut ist.
Okay.
Das ist wirklich schwach dann auch von Fedes, muss ich sagen, dort so wenig taktische Mittel zu finden. Und früher war das wirklich anders. Da haben auch die Automatismen viel besser gestimmt. Also ich weiß noch, wie Jung und Aigner, egal gegen welchen Gegner, so perfekt aufeinander abgestimmt waren, dass sie immer mit ihren Doppelpässen durchgegangen sind. Dabei war das im Grunde für den Gegner klar, wohin der Pass kommt. Es ist immer zwischen den beiden per Doppelpass hinhergegangen. Aber es war so gut einkoordiniert und die beiden haben sich blind verstanden, dass es auch in 90% der Fällen funktioniert hat.
Ja, aber das ist doch was, das haben wir gestern auch gesprochen, dass es gerade mit Aigner halt gar nicht funktioniert. Also dass der gerade eher fast wie so ein Fremdkörper wirkt und irgendwie nicht wirklich eingebunden ist. Und ich meine, als 60-Fan, ich mag ihn von Herzen gern, ich würde ihn gerne wieder zurückhaben. Aber gestern hat man auch wieder gesehen, da gingen so viele, viele Pässe auch direkt ins Aus.
Ja, er spielt sich wieder zurück zu euch.
Ja, ich wäre dabei, also keine Frage. Aber gestern, das hat nicht gut funktioniert, bei allem, was er gemacht hat, rechts und links. Und gut, wir haben gestern noch gesehen, der Regesel kann ganz gut flanken. Mhm. In manchen Situationen, das ist vielleicht jetzt tatsächlich mal, wenn man die Flankenvariante sich anschaut, eine ganz gute neue Sache. Aber das mit Aigner, wenn sie das nicht in den Griff kriegen, der rennt sich tot auf der Seite. Und gestern hat es zumindest nicht besonders viel gebracht.
Ja, der hat einfach eine schwierige Phase, aber die verzeiht man ihm auch eigentlich, weil er, also gerade Stefan Aigner ist einer jetzt, den ich da wirklich explizit auch ausnehmen will von meiner Kritik an der Einstellung und der Laufleistung, weil, also wenn man irgendeinen sieht, der wirklich von der ersten bis zur letzten Minute, in der er auf dem Feld ist, Vollgas gibt, dann ist es Stefan Aigner und das ist auch, warum er bei den Fans so beliebt ist.
Ja. Ja, und ansonsten haben ja noch zwei andere neue von Anfang an gespielt. Ayhan in der Innenverteidigung und Fabian auf dem Zehner, wobei ich ihn ehrlich gesagt auf dem Zehner gar nicht so oft gesehen habe. Ich schaue mir gleich die realtaktischen Positionen an.
Überall unterwegs.
Ist da einer besonders gut aufgefallen? Also mir ist jetzt ehrlich gesagt keiner ins Auge gestochen.
Ja, also dieses Spiel nicht. Ayhan war jetzt sowieso das erste Mal drin. Er wirkte schon überfordert in vielen Situationen, wobei ich ihm auch das jetzt nicht besonders vorwerfen würde. Wie viele Spiele hat er jetzt wirklich gemacht, dann auch vorher in der Bundesliga? Bei Fabian, da hat man das Talent aufblitzen sehen, gerade im letzten Spiel auch. Glaube, das war eine ganz gute Verpflichtung. Der bringt zumindest das Potenzial für diese Kreativität, gerade durch die Mitte, die uns bisher gefehlt hat. Und da kann ich mir schon gut vorstellen, dass der noch das ein oder andere Mal glänzt. Bei Ayhan, ich meine, das war klar, dass der Ersatzspieler ist bei uns. Ja, ich meine, ist auch nur bis zum Sommer ausgeliehen. Das ist keine langfristige Perspektive. Das ist wirklich aufgrund auch der verletzten Situation und die wir im Innenverteidigerbereich haben. Dort dann einfach ein Notnagel.
Das hört sich jetzt aber böse an.
Ja, nee, das glaube ich. Also würde mich jetzt überraschen, wenn es die Verantwortlichen bei der Eintracht anders sehen würden.
Ja, wobei bei denen nimmt nee. Aber jetzt haben wir ja die krasse Situation, also du sagst alles nicht so schlimm, das kann ich auch alles tatsächlich auch nachvollziehen. Ich finde es jetzt auch die Art und Weise, ich meine, das 4-1 ist viel höher als es hätte ausfallen müssen. Und da gab es die Riesenchance zum 2-2 durch Meier. Und
den Handelfmeter.
Immerhin ging auch was nach vorne. Und dann Elfmeter, Gelb-Rot gegen Zambrano und so weiter und so fort. Aber wir haben ja trotzdem die eigentlich groteske Situation, dass ihr sehr gut in die Rückrunde gestartet seid. Nämlich mit 4 Punkten aus 3 Spielen. Und dennoch ist aber tabellarisch prekärer wird, dadurch, dass die hinten einfach punkten. Also jetzt die Eintracht eben auf Platz 15 mit 21 Punkten und dahinter Werder, die jetzt nicht gerade ein Low durchlaufen, obwohl sie auch auf Gladbach verloren haben, 19 Punkte. Also ich kenne Basti, der hätte mit mir um den Kasten gewettet, dass sie auf jeden Fall absteigt.
Ja, also ich meine, als Eintracht-Fan geht es ja schnell. Nächste Woche ein Sieg und unser Blick geht wieder nach oben. Wie viel haben wir noch auf die Bayern? Ich weiß nicht genau. Also ich meine, das kann sich schnell ändern. Ich glaube eigentlich schon, dass wir die Qualitäten der Mannschaft haben, was bei jedem Eintracht-Fan so ein bisschen immer im Hinterkopf schwingt, ist diese Rückrunde der Schande.
Genau. Die haben wir noch zusammen
erlebt, ja, da kannst also du das ja schon.
Das war ja furchtbar.
Das hängt einem im Gedächtnis unter Skibbe. Das Das kommt aber auch nicht so zweimal vor. Das kann,
Theofanis Gekas, oder?
Ja, das kann nicht zweimal vorkommen. Mit Theofanis Gekas, der aus einem Meter den Ball übers Tor setzt, mit Ralf Fährmann, der sich im Spiel gegen Schalke, dass man gewinnen muss, in der zweiten Halbzeit irgendwann den Ball von Raoul einfach aus der Hand laufen lässt und ins leere Tor schieben. Diese Rückrunde, an die will keiner mehr denken, an die muss auch keiner mehr denken. Ich glaube nicht, dass das so nochmal passiert. Was ich sehr wohl glaube, ist, dass es ein sehr spannendes und enges Rennen wird. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass Hoffenheim und Hannover tatsächlich zu schwach sind, um da unten zu bestehen und auch schon einen zu großen Rückstand haben. Aber ich kann mir natürlich vorstellen, dass die Eintracht am Ende auf dem Relegationsplatz landet. Das ist im Bereich des Möglichen.
Ja, aber das ist doch krass. Also ich finde es nämlich auch ehrlich gesagt sehr möglich, denn ich sehe Werder eher gerade mit einer Formkurve nach oben, genauso Augsburg. Ich finde, der Einzige, der vor euch steht, der einzige Verein, der gerade eine Formkurve eher nach unten zeigt, ist der HSV. Und die sehe ich tendenziell ehrlich gesagt langfristig trotzdem nicht da unten drin. Und dann ist es doch krass, dass wir auf der einen Seite sagen, bester Kader seit Kayo.
Ich weiß nicht, warum der Runde lag. Bester Kader
seit Kayo. Was ist der größte Kayo-Fan aller Zeiten? Was war damals das Transparent mit dem Schnitzel und Salat? Ich habe neulich drüber nachgedacht. Das ist mir nicht
Schnitzel und Salat?
Da hing mal irgendwann ein sauwitziges Transparent dann in der Kurve.
Okay.
Aber irgendwie Kayo ist mehr Schnitzel und weniger Salat.
Wahrscheinlich eher umgekehrt. Ich meine, er kam immer übergewichtig zurück aus dem Sommerurlaub, weil er den Bohneneintopf seiner Mama so gern gegessen hat.
Der war doch im Dschungelcamp.
Nein.
Machen sollen,
also auch Kayo, ich meine sowas, ganz ehrlich, also dafür bin ich Eintracht-Fan, so Geschichten lieben wir. Das ist einfach, da geht es gar nicht um den Spieler und das Spielrecht, da geht es um das, was er symbolisiert und die Hoffnung, die er mit sich bringt. Das ist einfach auch eine schöne Erinnerung an Kayo tatsächlich.
Ja, absolut. An Kayo denke ich auch immer gerne, vor allem, weil ich immer dann die Stimme unseres gemeinsamen Freundes Marc im Ohr habe, der immer, egal wo Kayo den Ball hatte, schieß gerufen hat. Zieh doch mal ab! Egal ob an der eigenen Mittellinie oder am eigenen 16er. Und das Ding ist, manchmal hat er trotzdem genauso getroffen. Ich war so gegen Zieler, glaube ich, gegen Hannover hat er mal so ein Ding gemacht.
Aber Max, das lag ja vor allem an dem Highlight-Video, was sich natürlich alle angeschaut haben, bevor Kayo das erste Spiel bei der Eintracht gemacht hat. Und in diesem Video hat er ja wirklich aus allen unmöglichen Positionen Tore gemacht.
Er hat auch für die Eintracht eins der schönsten Distanzschuss-Tore gemacht, die ich so kenne. Ich vergesse immer den brasilianischen Begriff oder portugiesischen Begriff für diesen Flatterball eben.
Ach so.
Weiß nicht genau, wie der heißt. Aber diese eine Schusstechnik, bei der der Ball eben bewusst zum Flattern gebracht wird.
Ich kenne den Knuckleball, so nennt es ja.
Okay.
Ronaldo.
Nee, ich habe es schon wieder vergessen. Die schlauen Podcast-Zuhörer werden bestimmt danach in den Kommentaren...
Bola de Vibraça, sagt mir Google. Das ist es aber, glaube ich, nicht.
Nein. aber auch schön. Ja, sehr schön.
Fantastische Schusstechnik auf jeden Fall, Kayo. Das kann man ihm nicht vorwerfen. Aber wieso sind wir jetzt auf Kayo gekommen?
Genau, wollen wir gar nicht über Kayo reden.
Nein.
Aber
es lohnt sich immer, über Kayo zu
sprechen. Der Punkt, den ich eigentlich... Das stimmt allerdings, ja. Wobei ich ehrlich gesagt jetzt ein bisschen Hunger bekommen habe.
Schnitzel mit Salat.
Ach ja, freue ich mich auf die Burger später. Nee, aber wir sind ja eigentlich damit hingekommen, dass du ja auf der einen Seite auch schon auch aus einer faktischen Grundlage sagst, bester Kader seit einer ganzen Weile. Und dennoch haben wir jetzt Relegationsplatzgefahr. Ist ja noch lange nicht entschieden, wo ihr rauskommt. Und da stelle ich mir halt jetzt die Frage, wie bewertet man denn das jetzt, wenn man irgendwann nach dem 34. Spieltag wieder einen Schlussstrich unter der Saison zieht? Und zusammen mit den Veränderungen, die ja noch kommen werden, nämlich Bruchhagen weg und dann, es scheint ja gerade immer noch zwei Lager in der Clubführung zu geben und dann wird es mutmaßlich so sein, dass sich dann das andere Lager dann am Ruder sieht. Und da frage ich mich ehrlich gesagt schon, was dann so die Weichenstellungen für die nächste Saison auch sein werden. Also wie man die Arbeit von Fee bewertet, wie man die Arbeit von Bruno Hübner bewertet, was sich da alles tut.
Absolut, ganz spannende Zeit bei der Eintracht. Ich glaube, das ist so, es ist ein Scheidepunkt, vielleicht auch ein Wendepunkt, man weiß es nicht, jetzt in der jüngeren Clubhistorie, der da passiert, wenn Bruchhagen tatsächlich geht. Und ja, ich war immer großer Bruchhagen-Befürworter. Ich glaube
nicht immer, ich erinnere mich an Transferperioden.
Ja, natürlich hat man in bestimmten Zeiten dann auch
die Sparpolitik
gehofft, versucht, dass man vielleicht doch den ein oder anderen Euro investieren könnte und nicht so sehr aufs Eigenkapital schauen könnte. Nichtsdestotrotz, jeder, der sich wie ich noch an den Tag erinnert, als bekannt wurde, dass die Eintracht eigentlich insolvent war, und eigentlich die der Absturz in die Bedeutungslosigkeit anstand, der ist ihm unendlich dankbar für das, was er mit dem Verein gemacht hat. Und ich bin schon gespannt, was da jetzt passiert in der Folge. Ich glaube, dass da andere Stimmen und andere Personen da jetzt in den Vordergrund rücken werden, die auch eine andere Politik mit sich bringen. Und deswegen sage ich, es ist so spannend jetzt eigentlich für die Eintracht, wer genau sich da jetzt an die Spitze setzt, wie sich der Verein ausrichtet. Du hast Fee angesprochen, der muss sich am Ende der Saison für diese Saison rechtfertigen und wird nicht leicht werden. Ich bin ihm unheimlich dankbar für das, was er für den Verein gemacht hat, aber die Saison ist wirklich nicht was. Ja.
Aber Basti, ich kann dir jetzt schon sagen, wie er sich rechtfertigen wird. Fee wird sagen, ah ja, war halt jetzt so, und wenn der Verein mit mir weiterarbeiten will, dann mache ich das gerne. Und wenn nicht, dann mache ich es aber nicht, weil Fee ist ja gerade in diesem, also ist er jetzt schon seit ein paar Jahren, dass ihm alles ganz egal ist.
Naja.
Das heißt, der Ball liegt eindeutig bei den sportlichen Verantwortlichen. Es ist nicht so, dass Fee irgendwie durch irgendeine Art und Weise, wie er sich verhält, eine Entscheidung herbeiführen wird, sondern es ist, ich glaube tatsächlich, der Ball wird einfach wirklich bei der sportlichen Leitung liegen und die werden sagen, mit Fee weiter oder ohne Fee weiter.
Absolut, ja. Und also ich glaube, wie gesagt, wenn der neue Kräfte in der Vereinsführung herrschen werden, dann wird er auch einen schweren Stand haben, gerade auch, weil eben diese Verbindung Bruchhagen-Fee sehr eng war. Ich befürchte auch, dass Hübner es in gewisser Weise schwer haben wird, einfach nur, weil er diese große Verbundenheit hatte, wobei ich wirklich sagen muss, dass die Arbeit, die Hübner geleistet hat für den Verein in den letzten Jahren, herausragend ist. Also wenn irgendeiner wirklich für mein Verständnis Saison für Saison das Beste rausgeholt hat aus dem wirklich knappen Etat, den er vorgesetzt bekommen hat, dann ist es Bruno Hübner, auch mit perspektivisch guten Verpflichtungen wie so ein Gavranovic, den er schon lange vor der EM, bei der er so ins Rampenlicht gerückt ist, bei der Junioren-EM, an der Angel hatte. Auch ein Cutlets ist in dem Sinne kein schlechter Transfer gewesen, auch da waren viele hinterher und der hat es irgendwie geschafft, ihn zur Eintracht zu lotsen, und man weiß nicht so richtig, warum er sich nicht für lukrativere Angebote entschieden hat. Also ich finde, Hübner hat da schon wirklich sehr, sehr gute Arbeit geleistet in den letzten Jahren, unter den Bedingungen. Ja? Also muss man wirklich, darf man nicht vergessen, er hat ein sehr, sehr knappes Budget jedes Jahr zur Verfügung.
Okay, das ist definitiv so. Und jetzt gucke ich aber halt auf die nächsten Spiele und sehe jetzt auswärts gegen den FC und dann zu Hause gegen HSV und zu Hause gegen Schalke als Doubleheader und dann auswärts bei Hertha. Ehrlich gesagt sehe ich da große Probleme, auf die Eintracht zu kommen, wenn jetzt nicht in den Spielen gegen Köln und Hamburg mindestens ein Dreier runterfällt. Und bei beiden wäre ich mir nicht sicher.
Ja, kann ich dir nur recht geben. Und die Angst, die du schon als Nicht-Fan hast, die beschleicht mich natürlich auch. Also
ja, ich bin ja ein halber Fan. Ich habe so viel mit Eintracht-Fans zu tun. Das ist ja das ist so, wie ihr nicht mit mir reden wollt, wenn wir ein Champions-League-Finale zu Hause verlieren. So macht's jetzt ehrlich gesagt auch nicht so wahnsinnig viel Spaß, mit dir zu telefonieren.
Oder Flo.
Grüße an dieser Stelle. Er wird es wahrscheinlich nie hören. Gut. Gibt's noch irgendwas, was du zur Eintracht loswerden wollen würdest?
Er ist einfach trotzdem der beste Verein. Also kann man nicht anders sagen. Alle nicken auch übrigens jetzt für die Nicht-Podcast-Hörer, alle nicken und sind aufgestanden und applaudieren.
Eintrag ins Protokoll, Basti ist ganz offensichtlich nach einem Dreiviertel Bier schon betrunken. Ja, ihr habt auf jeden Fall einen der besten Vereins-Podcasts, das kann man auf jeden Fall sagen. Den Eintracht Frankfurt-Podcast sollte man hören, macht immer Spaß. Und ja, abonniert bitte diesen Podcast, aber hört auch den Rasenfunk, das wäre auch nett. Gut. VfB jetzt zu Hause gegen Hertha, aber ich würde sagen, jetzt haben wir so lange über Eintracht gesprochen. VfB, ich finde, hat sie jetzt auch nicht so viel getan jetzt an dem Spieltag. Die machen ihr Ding und scheinen da unten rauszuhüpfen und das können sie jetzt dann zu Hause gegen Hertha mal zeigen, wie dick ihre Coronas sind, ob es schon gegen den Champions-League-Aspiranten reicht. Und dann würde ich gern, ich habe mir überlegt, wenn wir über die Eintracht reden und das wahrscheinlich nur so semi-gut für die Stimmung am Tisch ist, dass wir danach über die Teams reden, die noch schlechter sind als die Eintracht. Und,
da bin ich immer dabei.
Ach so, stimmt, stimmt, 60 haben wir auch auf dem Zettel.
Das da überspringen wir noch einige Dimensionen, glaube ich, bis wir bei 60 ankommen.
Jetzt schauen wir mal. Jetzt sei mal nicht so fatalistisch. Schon auch echt schlecht. Aber da müssen wir später dann echt mal kurz drüber reden, weil so schlimm ist jetzt auch alles nicht.
Niemand nimmt das ernst. Das
ist ehrenwert.
Nein, ich fand nur deinen Blick gerade so krass, weil du diese Verständnis war so schlimm. Hallo?
Ich versuche ja nett zu sein.
Naja, aber.
Also, wir verbringen ja heute noch die komplette Nacht miteinander. Da muss man, kann man jetzt nicht. Also, Hannover 96 spielt zu Hause gegen Mainz 0-1 und hätte eigentlich 0-4 verlieren müssen. Es war ein furchtbares Spiel aus Hannoveraner Sicht. Meiner Meinung nach, ich habe ja, jetzt darf ich ja die krassen Meinungen raushauen. Meiner Meinung nach, die gehen auf jeden Fall runter und es tut mir leid, weil ich kenne ganz viele sehr sympathische Hannover-Fans, um die es mir echt leid tut. Aber es ist halt ehrlich gesagt auch echt eine Ansage, mit einer Raute zu spielen, wenn man so schwache Außenverteidiger hat, wenn das Defensivkonzept null darauf abgestimmt ist, dass man überlaufen wird auf den Außenpositionen. Oh.
Es tut mir furchtbar leid für Hannover, aber ich sehe absolut keine Hoffnung für die. Ich weiß auch nicht. Früher waren die immer so die graue Maus, da war es mir noch relativ wurscht. Dann haben sie echt so ein paar Jahre hintereinander immer extrem viel aus ihren Möglichkeiten gemacht. Niemand hat mit ihnen gerechnet. Sie waren Fünfter, Sechster, Siebter, waren immer gut dabei.
Slomka hat das
Slomka war Wahnsinn bei Hannover. Und jetzt ist einfach ist irgendwie der Ofen aus. Und ich sehe da echt keine Hoffnung. Also die sind ja noch schlechter als Stuttgart und Hamburg die letzten Jahre. Und das ist echt traurig. Aber ich weiß nicht, was sie jetzt retten soll.
Ja, ich meine, letztes Jahr wurden sie gerettet durch ein Eigentor von Freiburg.
Ja, aber Freiburg ist leider nicht mehr da.
Das stimmt, das ist
was wirklich schade ist. Freiburg ist super, aber leider hat sie erwischt und jetzt ist sie, ich weiß nicht, also
wenn man sich die oben anschaut, was du vorhin schon gesagt hast, gut, Hoffenheim, okay, die packen auch nichts. Bremen ist nicht so stark, Frankfurt fragwürdig, aber sonst, Stuttgart gräbt sich gerade raus, Ingolstadt und Darmstadt holt immer noch Punkte, die werden, wo man immer die ganze Saison sagt, naja, die rutschen schon noch irgendwann hinten rein, aber langsam wird es ein bisschen spät. Ich sehe dafür Hannover auch keine Hoffnung mehr.
Ja, so uninspiriert wie die Wintertransfers waren, spielen sie jetzt auch, oder? Also wurde ja.
Findest du Hugo Almeida uninspiriert?
Ich habe eine wahnsinnige
Idee. Kannte den jemand?
Ja, der hat doch bei dieser Junioren-WM groß aufgespielt.
1980.
Ja, Wahnsinn. Ich finde es vor allem geil, wie Almeida halt. Almeida macht das, was wir von Kai oder was Marc immer von Kai haben wollte. Almeida schießt wirklich beim ersten Ballkontakt. Ganz egal, ob da noch andere links und rechts um ihn offen rumstehen oder er gerade in der Kabine ist.
Das hat ihm bestimmt jemand gesagt,
dass er das machen soll. Genau, weil die anderen den Ball eh nicht treffen, also hau ich lieber selber drauf.
Ja, wobei, das, ich weiß nicht.
Den fehlt Kiyotake auch ganz stark.
Ja.
Das okay. Merkt man total. Also ich meine, der ist wirklich einer, der was kann. Aber nur daran kann es auch nicht liegen.
Ja, also das hatten wir auch in der Saisonvorschau, dass tatsächlich ja interessanterweise Hannover einer der Vereine war, der sich durch seine Transferpolitik verschlechtert hat. Und das war damals quasi schon klar zu sehen. Also Stindl abzugeben, klar, der war nicht zu halten, aber der wurde halt nicht mal ansatzweise gut ersetzt. Und jetzt fehlt ihnen Kiyotake. Ja. Ist schwierig, aber ja, ich brauche jetzt, glaube ich, auch nicht den Basti als Eintracht-Fan fragen, was Thomas Schaaf mitbringt, um so ein Ding rumzureißen.
Ich hätte gerne mal, dass Football Leagues sich mal näher beschäftigt mit diesen, wie die Beziehung zwischen Thomas Schaaf und seinen Beratern und den Spielerberatern aussieht, die er immer wieder zu seinen Vereinen holt. Ist schon sehr auffällig und ganz ehrlich, bei so Spielen wie Almeida kann es nicht an der Leistung liegen.
Ja.
Ja, wobei, haben sie den nicht ablösefrei gekriegt?
Ich finde, so schlimm war der Transfer jetzt eigentlich gar nicht. Ich meine, gut, er sagt es von sich selber, er ist noch nicht komplett fit, aber den kann man für, wie du sagst, ich glaube, der war ablösefrei, kann man den an sich schon mal holen. Die Frage ist, ob er jetzt halt immer 80 Minuten spielen muss in den ersten drei Spielen.
Wenn er halt schon pumpt nach
10. Wenn er halt selber sagt, er ist überhaupt nicht fit. Aber
wie das,
ich würde es jetzt gar nicht auf die ja, aber ich würde es jetzt gar nicht auf die Wintertransfers
schieben. Dieser eine Lauf, wo er nur noch gebetet hat, dass er getackelt wird.
Dieser eine Lauf, was jeder gesehen hat, endlich mal,
das
oder?
War echt furchtbar.
Dieser Lauf hat alle,
ich war selber
alle Vorurteile außer ausgeräumt.
Als ich Eddie Lacy da auf die Endzone habe zurückgehen sehen.
Das ist hallo,
Bundesliga.
Das ist entweder ein Fehler in der Matrix, wir haben aber, Déjà-vu, aber genau, tatsächlich haben wir gestern genau über die Szene geredet, als Almeida losgerannt ist und am Ende nicht mehr konnte und wir dachten, das ist tatsächlich wie Eddie Lacy. Unglaublich.
Das ist wie Rüttlisberger, wenn er mal so langsam läuft und man denkt, jetzt kommt er ins Rollen und achso, das stimmt, war ja Rüttlisberger. Der läuft ja nur 3 Meter, leider. Nee, aber ich finde, man kann es jetzt auch nicht auf die Wintertransfers schieben. Ich meine, es ist ja jetzt nicht
so, dass
Hannover... Eben, Hannover war ja vorher schon schlecht. Ja. Und jetzt schlägt jeder auf den Almeida ein, wo ich mir denke, na gut, der kommt zur Winterpause zu einer Mannschaft, die halt einfach im Moment nicht gut ist. Der kann auch keine Wunder, den jetzt...
Ja, ja, so war das auch nicht gemeint, dass die das jetzt schuld sind. Aber sie verbessern die Situation. Und Almeida verbessert die Situation auf jeden Fall nicht. Okay. Also, auch wenn man den mal holen kann... ablösefrei, finde ich, ist das ja keine qualitative Verbesserung.
Die müsste man vor der Saison holen, damit er eine komplette Vorbereitung durchziehen kann.
Aber es ist niemand, der das Ruder rumreißen kann in so einer Situation normalerweise.
Ja, wobei weiß ich nicht. Du brauchst letztlich nur einen, der nicht nachdenkt und vorne drauf holst. Und Kevin Corani war schon weg.
Das klappt ja auch super mit ihm.
Ey, ich stehe vor Hannover.
Ja,
also ich sehe deinen Buch. Ich weiß nicht, was da los ist.
Ich bin ein Anthony Modest. Nee, aber das Problem ist ja eigentlich auch, dass halt, also nicht nur Almeida, sondern ja auch Shaw Leute eigentlich gar nicht so schlecht gespielt hat, wenn man sich mal anguckt, wie der zum Beispiel die Bälle behauptet. Aber das Problem ist, dass sie es halt nicht schaffen, überhaupt die Bälle dahin zu bekommen. Und da frage ich mich halt, also Scharf spielt ja eine Raute mit Hoffmann und Schmiedebach. Jetzt dann gegen Mainz hat irgendwann Schmiedebach dann den Sechser gegeben, ist ein bisschen zurückgerutscht, als er, ich weiß nicht genau, wie er umgestellt hat, Spielverlagerung,
kann euch das erklären. Hoffmann hat er ausgewechselt, auf jeden Fall.
Aber das ist ja das eigentliche Problem, dass die halt null, also die kommen ja überhaupt nicht in die gefährlichen Zonen überhaupt. Also gegen Mainz, das war ja, als wäre da irgendwie, keine Ahnung, eine Grenze und die CSU stünde davor und sagt, nee, sorry.
Gegen Mainz war irgendwie echt schon nach spätestens 10 Minuten war da irgendwie klar, okay, die verlieren, außer Mainz haut sich selber noch ein Ding rein. Und dass die nur 1-0 gewonnen haben, ist eigentlich echt ein Armutszeugnis.
Ja, absolut.
Also, die hätten ja locker 3-4-0 gewinnen können, ohne Probleme.
Also, Hannover ist runter. Sind wir uns ja eigentlich einig,
da müssen
wir
auch
drüber. Das ist krass, ne?
Leider.
Ich find's auch echt schade.
Dafür haben sie nächstes Jahr die beste Position im Draft.
Ja, ach, Draft-System wäre irgendwie schon
gut. Dann sind sie Cleveland Browns und picken irgendwen.
Ja, stimmt. Das heißt auch noch nichts.
Eben.
Ich finde es erstaunlich, wie Mainz sich jetzt entwickelt hat, wo man durchaus das Gefühl haben konnte, da könnte es jetzt auch runtergehen, aber die haben jetzt echt haben jetzt dreimal 1-0 gespielt, einmal 0-1 verloren gegen Ingolstadt, einmal 1-0 etwas glücklich zu Hause gegen Gladbach gewonnen und jetzt 1-0 sehr verdient, aber zu niedrig bei Hannover und stehen damit auf dem 7. Tabellenplatz. Hätte ich ehrlich gesagt so nicht erwartet. Ich glaube auch nicht, dass es nachhaltig ist. Also meiner Meinung nach ziehen da noch welche vorbei, weil haben so ein bisschen, jetzt vor allem im Gladbach-Spiel hat man schon gesehen, wo es auch noch fehlt. Aber die haben es echt geschafft. Also ich kann mich schon erinnern, dass wir in der Winterpause noch sehr viel kritisch über Mainz geredet haben hier im Rasenfunk und nicht so einige Leute sogar angedeutet haben, das könnte auch nochmal nach unten hin irgendwie zumindest so ein bisschen in den Sog 13. Platz. Aber haben sie mal wieder geschafft. Krasses Thema. Ich sehe eine große Diskussionsbereitschaft. Reden wir über das zweite Team, was schlechter ist als die Eintracht. Die TSG spielt gegen Darmstadt. Das war ein Instant-Klassiker, das Sonntagsspiel vorhin.
Instant-Klassiker?
aha. Das war ein ganz langes Spiel. Ein echter Straßenfeger. Mhm.
Damit holen wir in China ganz viele Fans an, bitte.
Ja, absolut. Da freut sich der Chinese, dass er wach geblieben ist bis morgens.
Also hallo, Hoffenheim Darmstadt ist. Muss man.
Ja, Wahnsinn. Ich habe mir nur aufgeschrieben, alter Hoffenheim. Also das war wirklich eine neue Dimension.
Der Schlechtigkeit.
Ja, also wirklich. Also
erinnert ihr euch an der Hoffenheimer Chance?
Betretenes Schweigen.
Also es war echt...
Sie hatten immer so Halbchancen, hatten sie.
Ja, indem sie ihn aus 40 Metern, 35 Metern, haben sie den Ball lang im Schlafraum geschlagen und haben gehofft, dass irgendeiner mit der Pike hinkommt. War zweimal knapp, ansonsten war nichts.
Und ja, ist krass. Früher, ich meine, ist es gegen Darmstadt auch schwierig.
Genau, wer glänzt gegen Darmstadt?
Ja.
Das muss man auch noch sagen.
Aber dann solltest du halt hinten besser stehen. Und ich weiß jetzt nicht, dass wie viel der 1-0 für Darmstadt das war, auswärts nach einer Ecke. Aber da halt von 3 Kopfballduellen, 2 zu verlieren und das dritte haben sie nur deshalb nicht verloren, weil kein Gegenspieler da war. Und letztlich hat das die ganze Chance erst eingeleitet. Das ist halt schon schwach. Also
ja, und beim 2-0 sagen, weiß auch nicht, wer da auf dem Flügel den decken sollte. Mhm. Weiß nicht, ob es der Heller war, der die Flanke geschlagen hat, aber geht halt einfach mal keine hin, okay, schlägt den rein, zack, 2-0. Ja, komisch. Also
ja, ist auch Wahnsinn.
Auch da seltsam. Also ich meine, da spielt vorne drin Kevin Volland, der jetzt ja wirklich auch schon, also in der Hinrunde ja wirklich weit unter seinen Möglichkeiten gespielt hat. Ich meine, für mich war es eigentlich wirklich ein Skandal, dass er nicht mit zur WM gefahren ist. Der war für mich zu dem Zeitpunkt eigentlich genau die Art Stürmer, die wir gebraucht haben und da auch der Beste aus seiner Position. Und der ist wirklich auch völlig abgetaucht, wie viele andere in der Mannschaft auch. Da spielen ja auch wirklich gute Kicker.
Ja, ja, absolut. Wobei, ehrlich gesagt, das Erstaunliche fand ich, also gegen Darmstadt offensiv zu glänzen, ist halt wirklich schwierig. Ich fand es halt eher krass, wie schlecht sie hinten drin standen, weil das auch eine Sache ist, wo man eigentlich geglaubt hatte, zumindest ich, dass das was ist, was Hüb ihnen beigebracht hat. Sie haben ja wirklich ihr Torverhältnis in der Defensive echt verbessert. Aber jetzt haben sie ja unglaublich viele Chancen zugelassen und man hat halt vor allem auch eine Mutlosigkeit gesehen.
Die sind unmotiviert, von der zweiten teilweise. Halbzeit.
Das war ich auch. Ja. Also man hat irgendwie bei denen nicht das Gefühl gehabt, dass die jetzt Bock haben, mal wirklich drauf zu gehen, weil wenn, weiß nicht, wenn der Ball nach außen kommt und man richtig steht, dann müssen doch nur ein, zwei Mann richtig Vollgas draufschieben. Das haben die nie gemacht. Und dann schafft es halt Darmstadt auch mal durchzukommen. Standards sind die eh stark.
Ja, und Darmstadt hat er halt Bock.
Ich meine, die rennen halt wie blöd, weil die genau wissen, das ist das, was sie machen müssen, damit sie punkten. Und damit punkten die. Und wenn Hoffenheim das halt nicht macht, dann wird's duster irgendwann.
Ja, es ist, als wäre den Hoffenheimer Spielern nicht bewusst, dass hier die gesamte Vereinshistorie auf dem Spiel steht. Ich meine, seit 1899.
Ja, hallo.
Das ist schon krass.
Glänzt ja, dieser Verein. Und dass sie dieses Erbe einfach so leichtfertig herschenken, das ist...
Ja, aber das ist halt auch einfach, weil die Geschichte von Hoffenheim so viel älter ist als die Spieler, die für Hoffenheim spielen.
Die können das gar nicht mehr fassen.
Ja, das ist halt einfach schwierig. Ne? Das ist, ja, aber du stehst da vor so einem urgewaltigen...
Früher hatte Hoffenheim wenigstens noch eine gute Offensive, aber da ist halt nichts
damals.
Mehr.
Ja, genau, damals in den 1920ern, weiß man ja noch. Also jetzt wirklich Entschuldigung an die beiden Hoffenheim-Fans, die diesen Podcast hören, aber da ist, glaube ich, auch schon eine gewisse Gehässigkeit
hier in der Geiste. Beide Hoffenheim-Fans hören diesen Podcast.
Ich glaube, so als Fan der eher traditionelleren Mannschaften, und hier haben wir jetzt wirklich ja nur solche am Tisch, sieht man das auch mit einem gewissen Lächeln, dass Hoffenheim sich jetzt da so schwer tut.
Da bin ich vollkommen neutral. Was? Jetzt nicht alle gelacht, hätte man mein Grinsen gehabt. Nee, also ich, ehrlich gesagt, finde ich es unter einem, in Anführungszeichen, sportjournalistischen Aspekt sehr interessant, wie sich jetzt Dietmar Hopp verhalten wird. Denn eigentlich deutet schon viel darauf hin, dass es auch mit Hüb nicht klappen wird, obwohl es nur, also man muss natürlich die Kirche im Dorf lassen, sind nur 5 Punkte auf den Relegationsplatz, aber jetzt auswärts in Bremen und der Relegationsplatz ist Werder. Sprich, wenn du da 3 Punkte lässt, dann ist es richtig am Dampfen. Und da bin ich sehr gespannt, wie Dietmar Hopp sich verhält, weil ich finde irgendwie, dass sich so seine Rolle ein bisschen verändert hat in den letzten Jahren.
Ja, der zieht sich das langsam zurück. Und ich glaube,
ja, aber halt auf der anderen Seite hat er aber halt auch überhaupt nicht.
Also ja, klar, aber er sagt, er tut so, aber und, ob und, das besser wird.
Und sie haben ja auch diese Nagelsmann-Entscheidung schon getroffen. Und jetzt ist halt die Frage, was machst du, wenn du das Gefühl hast, sollte das jetzt zum Beispiel verloren gehen gegen Werder, dann musst du ja wirklich schon davon ausgehen, okay, also die Wahrscheinlichkeit auf den Abstieg liegt dann irgendwie bei 80% oder so. Und dann ist ja schon eine interessante Frage, ziehen wir dann dieses Nagelsmann-Projekt vor und lassen ihn ein bisschen ausprobieren? Oder haben wir Angst, ihn dadurch zu verbrennen? Und
ja, ist halt die Frage, wie viel das bringt, wenn er dann so die kaputte Mannschaft mitten in der Rückrunde übernimmt.
Ja, aber was heißt kaputte Mannschaft? Ich meine, Hüb, es ist ja jetzt auch nicht so, dass alles, was Hüb da gemacht hat, irgendwie Armin Schaft-mäßig. Ja, da wollte ich gleich 2 Trainer auf einmal beleidigen. Das ist auch die hohe Kunst. Also das ist ja nicht nur, dass da Blinde rumlaufen. Also ich finde, dass Hüb ihnen auch wirklich eigentlich ein paar Sachen beigebracht hat und dass er zum Beispiel halt Amiric vorne reingestellt hat und mit Kramaric haben sie sich, glaube ich, auch jemand geholt, der nicht so schlecht ist. Und eigentlich hat das schon auch so geschafft, irgendwie so ein bisschen das Gesicht. Also die Mannschaft hat jetzt wenigstens Gesicht. Es ist halt gerade nur kein allzu schönes.
Aber was soll da, jetzt lass die gegen Bremen wirklich verlieren, dann haben sie mindestens 7 Punkte Rückstand, je nachdem wie halt
die Eintracht spielt.
Frankfurt und Augsburg spielen. Was soll denn dann der Nagelsmann machen? Also der kann ja nur noch absteigen und dann würde ich den auch nicht jetzt einsetzen, weil dann startet der mit einem Abstieg. Der ist wie alt? Der ist doch noch total jung, 28, 30?
Ja, ja.
Irgendwie so. Was bringt das dann? Also dann ziehst du entweder mit dem Hüb durch oder man holt sich noch mal irgendjemand anderes.
Aber ja, aber was bringt das denn zu bringen? Also, weil ansonsten, wenn du jetzt schon,
der kann
wenn du jetzt schon das Gefühl starten. Hast, es geht gern Abstieg, dann lässt du jetzt die Mannschaft noch von Hüb trainieren, der ein komplett anderes Konzept verfolgt als Nagelsmann. Und dann muss Nagelsmann, hat dann aber den Druck, dass er im Sommer der Mannschaft in der Vorbereitung sein Konzept des Fußballs vermittelt und hat dann auch einen durchaus vorhandenen Druck, gleich wieder direkt aufzusteigen. Warum soll er jetzt nicht schon noch die Zeit bekommen, auch wenn es Abstiegskampf ist, aber es sieht ja eh nach Abstieg aus.
Du meinst, dass er die Mannschaft kennenlernen kann.
Ja, aber und da ist die Frage, dass er dir vor allem auch schon was beibringen
kann. Da ist die Frage, wie viele von denen gehen wirklich mit in die zweite Liga, sollten die absteigen?
Und?
Weil jetzt, wenn, jetzt kannst du klar jetzt den Nagel verbringen, es gibt halt recht, aber jetzt, Spieler zu haben. Aber jetzt, wenn halt der Volland und so, also der Volland geht doch nicht mit in die zweite Liga.
Das glaube ich auch.
Der kriegt auf jeden Fall einen Erstliga-Club, wo er spielt, weil der ein guter Mann ist. Und dann.
Das kann ich bestätigen.
Baumann ist.
Um mal auch wieder natürlich, was beizutragen. Okay.
Baumann, gut, okay, als Keeper ist immer ein bisschen schwierig, aber grundsätzlich hat er auch nichts in der zweiten Liga verloren. Und dann ist doch die Frage, bringt es dann so viel, weil du eh wieder das Gesicht der Mannschaft so komplett veränderst, dass es dann auch schon wieder wurscht ist, Hauptsache du hast die komplette Vorbereitung zusammen.
Ja, aber es ist ja nicht so, dass von den 11, die jetzt spielen, 11 gehen.
Ja, aber die Frage ist auch, wie viel Bock die bleiben, jetzt dann im Abstiegskampf haben, das ist ein neues Konzept vom Nagelsmann dann zu lernen.
Na, sie haben ja keine Wahl.
Aber wenn ja, du aber die Frage ist halt wie sehr der sich dann aufreibt an den, also ich glaube, die psychologische Situation der Mannschaft wird nicht gerade blendend sein. Ob der sich dann nicht einfach aufreibt und du im Endeffekt keinen Lerneffekt hast, trotzdem absteigst. Und
dein Konzept quasi schon mal
gescheitert. Ja genau, da denkt der Spieler, unter dem funktioniert es ja auch nicht. Was will der mir jetzt erzählen, der mit seinen 28 Jahren hier?
Ja, andererseits ist es ja halt nicht so, dass die gerade alle Partyhütchen aufhaben, weil es unter Hüb so geil laufen würde.
Das ist schon also richtig, aber trotzdem...
Ich in jedem Training eine Polonaise, weil sie irgendwie weniger Tore
fahren. Mag schon sein, aber trotzdem weiß ich nicht, ob da die Akzeptanz von einem gerade von einem sehr jungen Trainer unbedingt steigt, wenn du als jemand, der schon seit Jahren im Profifußball tätig ist, dann kommt jemand, erzählt dir was vom Konzept, du verlierst trotzdem und dann soll der dich zum Aufstieg führen, ich weiß nicht. Also,
und deswegen ist ja aber die Situation so interessant, weil eigentlich haben wir ja jetzt dann schon durchargumentiert, warum es schwierig wäre, Nagelsmann früher zu holen und dann bist du jetzt in der Situation von Dietmar Hopp und stehst dann vor der Entscheidung mit Hüb in Liga 2, wo du vermutlich nicht zu den Riesenglauben dran hast, wenn sollte das jetzt verloren gehen, oder nochmal jemand Dritten holen, was ja auch irgendwie krass wäre. Vor allem, wer soll das sein?
Also ich würde nicht den holen, der nächstes Jahr, also ich würde nicht den Nagelsmann jetzt schon einsetzen. Ich glaube schon, dass der irgendwie verbrennen will.
Jemand Drittes holen, kannst du das doch jetzt auch nicht akzeptieren, dass du in die Liga 2 runtergehst.
Kannst du ja auch nicht, aber entweder du sagst, du glaubst dran, dass der Hüb dieser Superfeuerwehrmann ist, der bei Stuttgart zweimal war, oder du glaubst es nicht.
Ja, wobei die Zeichen jetzt nicht gerade dafür sprechen, dass er
bei Stuttgart aber auch nicht immer sofort dafür gesprochen. Das hat auch eine Weile gedauert. Und dann irgendwann hat er dieses Pokalding ausgerufen und dann, keine Ahnung.
Aber bei das wäre die Lösung.
Man kann sie ja noch nicht. ich weiß nicht. Keine Ahnung, man muss sie ja noch nicht tausendprozentig abschreiben. Vielleicht verlieren sie ja gar nicht in Bremen. Vielleicht gewinnen sie ja glücklich durch ein Tor in der 98. und unberechtigten Elfmeter 2-1 und dann schaut es schon wieder ganz anders aus.
Wir könnten auch eine positive Sache über Darmstadt eigentlich sagen, oder?
Darmstadt ist geil. Ja, ich wollte noch kurz einwerfen, bevor die zwei Hoffenheim-Fans ein Shitstürmchen bei Twitter starten. Kramaric heißt der Stürmer, beziehungsweise Nadiem Amiri, der offensive Mittelfeldspieler, da war vorhin, glaube ich, ein C mit reingerutscht.
Ach so, ja, das tut mir leid. Ich habe auch 1-4 bei Eintracht gegen VfB gesagt, aber damit will ich nur zeigen, dass das hier besondere Umstände sind.
Ja,
lasst uns über Darmstadt reden. Ihr dürft mal tippen, wo die in der Auswärtstabelle liegen.
Ich weiß es schon.
Du hast es gesehen.
Ich habe es gelesen.
Sie guckt auf meinen Bildschirm.
Sag's mir mal kurz, bevor ich tippen muss.
Nee, ja, tipp mal.
Wo stehen die insgesamt?
Oh,
siebter Platz.
Aber der viel zu lang. Okay, siebter Platz.
Fünfter.
Acht.
Dritter.
Verdammt.
Und zwar tatsächlich das einzige Team nach Bayern und Dortmund mit den meisten Auswärtssiegen.
Das ist
sogar vor Wolfsburg, was echt krass ist.
Und direkt dahinter halt Hertha und Mainz. Jetzt auch nicht so direkt das, was man erwarten würde. Finde ich einen interessanten Fakt und unterstreicht, wie geil die halt auch einfach ihr Image letztlich spielen. Gleichzeitig zeigt es aber auch so ein bisschen, dass man hat ja eigentlich vor der Saison gedacht, oh, die werden zu Hause ihre Punkte holen müssen. Und auswärts wird es schwierig. Jetzt ist es exakt umgedreht. Zu Hause sind sie überhaupt nicht so stark wie erwartet. In der Heimtabelle auf Platz 16 mit nur einem Sieg und 5 Niederlagen. Und dafür machen sie aber auswärts die Dinge. Sehr interessant, finde ich.
Ja, aber das hängt ja, glaube ich, direkt mit dem Konzept zusammen. Auswärts können sie sich beruhigt hinten reinstellen. Auf Konter spielen. Und zu Hause ist das wahrscheinlich gegen zumindest die Hälfte der Liga ein bisschen schwieriger.
Mhm, das stimmt.
Der Winter war zumindest, der Platz war gar nicht so schlecht, wie jeder behauptet hat vor der Saison. Deswegen gewinnen die zu Hause ein wenig.
Das ist eine gute Technik. Lass mal zum nächsten Spiel kommen. Wir müssen dann nämlich auch Essen machen, weil ich glaube, wir alle haben Hunger.
Und Omaha.
Wollen wir mal über den FC reden? Wie wäre denn das? Das
ja, gerne.
HSV gegen FC 1:1. Max, jetzt beginnen deine großen 15 Minuten.
15 Minuten Berühmtheit. Ja, schade, dass das nicht gewonnen wurde. Also, ich fand gut gespielt, auch gute Chancen rausgespielt. Leider dann das Gegentor zu einem blöden Zeitpunkt direkt nach der Hälfte gefangen und dann nicht mehr das zweite Tor machen können. Aber ich fand, es war wie so viele Spiele in dieser Saison ordentlich gespielt. Der letzte Tick zu den Siegen fehlt meistens, sind viele Unentschieden dabei. Aber im Endeffekt, wenn man sich die Tabellensituation anguckt, dann ist ein Unentschieden da noch gerade so in Ordnung. Oder ein Sieg wäre natürlich immer schöner, aber es ist jetzt auch nicht, dass man ausflippen würde.
Ja, total. Wenn Modest einmal noch querlegt, anstatt abzuziehen,
absolut.
2:1.
Ja.
Da haben sie sich auch zu Recht aufgeregt. Also das war unbedacht.
Aber gut, so Entscheidungen fallen halt einfach mal. Ja, wie bist denn du so insgesamt jetzt zufrieden mit der Saison des ersten FC Köln? Es ist eigentlich näher an der letzten Saison, als man erwartet hätte. Ja. Also im Sommer haben alle gedacht, naja, jetzt lernen sie auch mal offensiv noch bedeutender zu werden, und hat auch Stöger ja angekündigt. Und tatsächlich ist es so, dass ihr euch viel mehr Großchancen herausspielt, und obwohl ihr aber eigentlich auch gutes Personal vorne drin habt, habt ihr dennoch nur 21 Tore nach 20 Spieltagen geschossen. Aber halt 9. Tabellenplatz. Es sieht jetzt nicht so aus, als würde da nach oben oder nach unten was passieren.
Ja, also ich muss sagen, dass ich für meinen Teil zufrieden bin. Klar, die Offensive könnte viel besser sein oder auf jeden Fall ein gutes Stück besser. Aber ich muss sagen, dass man da, das wird in Köln ja gerne nicht getan, aber dass man die Kirche da im Dorf lassen sollte. Und den Dom
in Köln.
Gerade zu dieser Zeit. Aber dass man mit der Punkteausbeute auf jeden Fall zufrieden sein sollte. Und dass man mit dem Kader jetzt kein Europa-League-Kandidat ist, finde ich, sollte auch klar sein. Und dass ein gesicherter Mittelfeldplatz, der halt auf einer guten Defensive basiert, in Ordnung ist. Also so sehe ich das eigentlich. Man ist ja schon froh, wenn man mit dem Abstieg nichts zu tun hat. Also zumindest ist das immer so die Basis, auf der ich mich bewege. Und alles andere ist extra.
Was meinst du, wie lange das noch so sein wird? Also wie viele neunte Plätze braucht es noch, dass die Basis nicht mehr ist, wir gucken nach unten, sondern jetzt wollen wir eigentlich auch mal nach oben?
Naja, wahrscheinlich wird das nächste Saison anfangen.
Schon, ne?
Also wahrscheinlich, und das merkt man ja jetzt auch schon, dass da Stimmen laut werden, die eben mehr Offensive fordern, die da, dass jetzt auch schon so leichte Kritik am Stöger kommt. Und wahrscheinlich wird das nächste Saison, wenn das wieder ähnlich laufen sollte, noch lauter werden. Aber ich finde, da könnte man auch ruhig noch die nächste Saison geben. Also da sind viele junge Spieler dabei, ist viel Entwicklungspotenzial dabei. Und ich finde, dass man Stöger auf jeden Fall noch mehr Zeit geben könnte. Und besonders auch den Transfers.
Ich finde, dass immer ein bisschen leicht drüber hinweggesehen wird, dass ihr mit Kevin Wimmer einen der wichtigsten Spieler in der Defensive verloren habt.
Ja.
Das habt ihr wirklich gut aufgefangen.
Ja.
Wie findest du Hector auf der 6?
Solide, würde ich sagen. Also ich finde es eigentlich schade. Ich finde, es ist eigentlich... Ich glaube, heute war es ein bisschen besser. Ich fand, besonders letzte Woche ist eher das verschenkte Potenzial deutlich geworden, weil er einfach auf links so viel besser spielt als auf der 6. Und ich weiß nicht, ob sich das noch ändern wird. Und natürlich ist Mladenovic, glaube ich, ein ganz guter Spieler, und man will den jetzt integrieren, offensichtlich. Und zieht Hector deswegen auf die 6. Aber der Leistungsunterschied, finde ich, ist noch zu groß, um das zu rechtfertigen. Ich finde, er spielt auf links deutlich besser, und da da die Defensiven oder da die Sechser jetzt auch nicht schlecht waren davor, bin ich noch nicht so hundertprozentig überzeugt, ob das der richtige Schritt ist.
Ja, wobei, da möchte ich dir widersprechen. Ich fand, die Sechser waren, also vor allem im ersten Spiel, das war doch gegen Stuttgart.
Ja.
Ich habe es auch hier im Rasenfunk zitiert. Ich glaube irgendwie, Lehmann hatte 2 von 8 Zweikämpfen gewonnen und Gebhardt war neben ihm. Mhm. Einen von 8 und dann hat Hector reingezogen, dann waren die Werte besser. Also.
Ja, gut. Aber gut, gegen Stuttgart war es nicht gut. Aber ich meine, die gesamte Hinrunde wurde mit Lehmann und Vogt meistens gespielt. Und es hat schon ganz gut funktioniert.
Stimmt, Vogt war es auch gegen Stuttgart.
Ja.
Ich gucke nochmal nach.
Ich weiß jetzt auch nicht mehr genau. Aber der hat auf jeden Fall in der Hinrunde viel gespielt. Und das hat ja ganz ordentlich funktioniert. Und ich bin noch nicht hundertprozentig überzeugt, aber besonders wegen dem Unterschied in dem Leistungsunterschied von Hector auf den beiden Positionen. Mhm. Ich finde, der wird das wahrscheinlich gut machen auf der 6, weil es einfach ein guter, intelligenter Spieler ist. Aber ob er so gut wie als Linksverteidiger werden kann, sei mal dahingestellt.
Mhm. Ja, ich meine, die Außenpositionen sind natürlich auch die, wo du ein bisschen leichter glänzen kannst.
Klar.
Dadurch, dass du häufiger in Sprints gehst und das fährt da ein bisschen öfter auf. Ich fand auch, dass man immer noch sieht auf der 6, dass er es noch nicht so ganz verinnerlicht hat, dass er von allen Seiten attackiert werden kann. Jetzt gerade gegen den HSV, die ja versuchen, früh drauf zu pressen. Da gab es so 2, 3 Situationen, wo gerade so noch den Ball irgendwie weggekriegt hat, ohne dass da was Schlimmes passiert ist. Aber andererseits hat mir Mladenovic echt gut gefallen.
Ja.
Risse ist viel besser, als ich ihn in Erinnerung hatte. Und ich frage mich immer, ob mich da meine Erinnerung drückt oder ob der Typ besser geworden ist.
Ja, ich glaube, Risse hat schon einen Leistungssprung gemacht, jetzt auch im Vergleich zu den ersten Jahren. Mhm. Und auch als Rechtsverteidiger. Also ich meine, heute war es ja mit dieser Dreierkette diese Hybridposition. Aber auch als Rechtsverteidiger spielt er ja echt gut. Auch defensiv überraschend gut. Also was man ja eigentlich gar nicht dachte davor.
Mhm.
Ja, ist ganz, ganz überraschend. Auf jeden Fall besser als Olkowski, der sehr wackelig besonders defensiv ist.
Mhm. Eigentlich ja, geile Saison, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin hochzufrieden. Gute Transfers.
Mhm.
Zum größten Teil Jojic noch nicht so hundertprozentig eingeschlagen, aber das könnte vielleicht auch noch funktionieren. Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben.
Oder wie ihn Fritz von Turbo Taxis heute genannt hat, Jojic. Und das fand ich wahnsinnig witzig, weil ich mir dann immer vorgestellt habe, dass das die Hauptfigur aus der tschechischen Version von Friends ist.
Das ist der beste Freund von Andrösen.
Das fand ich echt gut.
Huiuiui kam auch wieder öfters vor
in den Kommentaren. Wobei inzwischen moderiert er auch Donnerwetter und Teufelskerl schon so an, dass ich glaube, dass ihm bewusst ist, was er da tut. Jetzt wird es ein bisschen uncool. Was erwartest du dir vom nächsten Spiel zu Hause gegen die Eintracht? Einem namenlosen Team?
Wir kommen mit Alex Meyer.
Wir müssen 3 Punkte her. Besonders nach dem Spiel in der Hinrunde. Also da will ich was sehen.
Der Fußballgott wird sprechen.
Taten walten lassen. Oma, ja, also Spiel in der Hinrunde für alle, die es nicht mehr vor Augen haben. 2-6 mit Lücken in eurer Innenverteidigung, die ich noch nie gesehen habe.
Selbst der Eintracht-Fan kichert.
In alle offenen Messer gerannt, in die man rennen kann.
Das war Wahnsinn.
Ja. 2-6.
Das war auch zum ersten Mal, wo ihr damals gespielt habt mit Seferovic, Kastojnis und Meier,
oder? Ja. Fantastisches Spiel für uns, aber auch viel geschuldet dem sehr naiven Abwehrverhalten der Kölner.
Ja, das war übel. Aber danach wurde es defensiv ja deutlich besser, was dann aber zulasten der Offensive dann ging.
Ja, und das finde ich auch ehrlich gesagt gar nicht so schlimm, wie es häufig gemacht wird, denn ihr habt viel mehr Chancen als letztes Jahr. Also letztes Jahr waren Köln-Spiele für den neutralen Beobachter nicht zum Angucken. Und ich sage das als jemand, der ja durch den Rasenfunk gezwungen ist, alle Spiele, die verfügbar sind, zu sehen. Und es war furchtbar, wenn du schon vorher gewusst hast, es wird wieder 0-0.
Ja.
Weil beide es nicht können, weil da wieder irgendwie so eine halbblinde Mannschaft angereist ist und ihr halt es halt nicht auf die Straße gebracht habt und es nicht eure erste Priorität war. Es war nicht zum Angucken.
Ja. Ja, das kann ich dir nicht
verhindern. Nachher kann ich das mal so deutlich sagen, es hat wirklich wehgetan. Dafür hätte ich bezahlt werden müssen, dass ich mir den Kram angucke. Das ist so wie jetzt, wenn man sich Hoffenheim gegen Darmstadt angucken muss, wo man auch schon weiß, also immerhin, es hat Spaß gemacht, weil Darmstadt gut war, aber immer wenn Hoffenheim den Ball hatte, hat man, das war, als wenn der Zahnarzt den Bohrer anmacht, aber noch nicht ansetzt. So war das. War ganz unangenehm. Und da finde ich, hat sie schon echt viel getan. Ich finde es auch krass, dass ihr Uta wirklich gut ersetzt hat, wo man schon, das war so eine 50-50-Wette, ob das ja mit Modest klappt oder nicht, aber Stöger war ja auch sehr überzeugt und hat gesagt, er wundert sich ehrlich gesagt, dass man ihn überhaupt bekommen hat für diesen Preis auch. Und gleichzeitig Wimmer noch ersetzt. Also ich finde, diese Saison hatte quasi von der Ausgangslage her viel, viel mehr Brisanz, als sie jetzt drinsteckt. Und ich finde es auch offensiv nicht so schlecht, wie es die 21 Tore sagen.
Ja.
Man war ja heute auch wieder zwei Lattentreffer mit dabei.
Ja, die Chancen waren auf jeden Fall da.
Eben, und das war letztes Jahr nicht so.
Also ja. Letztes Jahr waren es dann die 0-0s, wo es aber einfach gar nichts gegangen ist. Und dieses Jahr ist schon besser. Und Modest ist auf jeden Fall eingeschlagen. Er hatte dieses leichte Tief jetzt, das Ende der Rückrunde. Mhm. Aber da scheint er langsam wieder rauszukommen.
Absolut.
Und man kann da durchaus optimistisch sein. Ja. Also auch was das Spiel gegen Frankfurt angeht. Also nichts gegen die Eintracht, aber ich sehe da durchaus Chancen.
Was ist der Freund im Eintracht-Podcast?
Ja.
Wir lassen Taten sprechen.
Voll geil, jetzt kann ich dir Basti nochmal einladen nächste Woche nach einem frustrierenden 0-1.
Naja, das ist das Wahrscheinlichste.
Ja, wahrscheinlich wird es wirklich dann ganz grauenhaft. Aber wir werden es alle wiedersehen, denn es ist doch das Spiel, das wir alle so lieben. Es gibt nur noch ein Spiel, über das wir reden müssen, und da können wir endlich zu 60 kommen.
Endlich, alle warten gespannt drauf, knabbern an ihren Fingernägeln.
Ja, wirklich, glaube ich. Wir müssen noch über Ingolstadt gegen Augsburg sprechen.
Müssen wir.
2-1 für Ingolstadt.
Ich darf das sagen als 60-Fan, hallo?
Für Augsburg sehr, sehr bitter, weil sie rutschen durch diesen Sieg wieder hinten rein, beziehungsweise sie kleben quasi hinten fest mit 21 Punkten und spielen jetzt zu Hause gegen die Bayern. Sollten da keine Punkte runterfallen, besteht die Möglichkeit, dass sie wieder auf zurückrutschen in Sphären, in denen sie jetzt schon länger nicht mehr waren. Und halt auch deswegen unglücklich, weil es jetzt nicht unbedingt ein glasklarer Elfmeter war zum 2-1.
Ja.
Also...
Oder halt einfach keine.
Ja, ich weiß nicht, ob man es ganz so krass sagen kann. Würdest du echt sagen?
Keine? Nee, es ist schon so ein typisches Kammer, muss man nicht, aber in dem Fall, nee.
Muss man wirklich nicht, oder?
Nee, also sorry, tut mir leid, der kommt vorher an den Ball und dann, nee. Also, nee.
Ja.
Das reicht eigentlich.
Aber und geil, der Bruder von Staffelidis. Das ist 1-0. Sehr, sehr schönes Tor.
Total geil.
Bester Name auch übrigens.
Staffelidis.
Hat sie eine Krankheit, so ein bisschen.
Torkrankheit.
Ja, wobei, da finde ich Djuric eigentlich noch geiler. Und sein Freund Tschundler. 2-1 Ingolstadt. Habt ihr dazu was zu sagen?
War schon jemand im Rasenfunk und hat Ingolstadt die Erstligatauglichkeit attestiert?
Ja, schon mehrere.
Echt?
Findest du nicht, dass die Erstliga... Ich find das ehrlich gesagt auch. Ich finde, Ingolstadt wird nicht absteigen und das vollkommen zu Recht.
Ich weiß nicht, irgendwie, vielleicht verfolge ich die Mannschaft auch zu wenig, aber das, was ich immer sehe, ist schon sehr unauffällig in vielen Spielen und dann eben auch glücklich. Also ich kann mich an so viele glückliche Ingolstadt-Punkte erinnern, das ist vielleicht das Problem, weswegen ich da so eine verzerrte Wahrnehmung habe. Aber grundsätzlich finde ich, die spielen für ihre Möglichkeiten eigentlich das echt verdammt gut einfach. Also
bisschen so das Glück des Tüchtigen, oder?
Ja, genau, so in der Art. Also... Und das, was Paderborn dann letztes Jahr am Ende gefehlt hat, das hat Ingolstadt jetzt so stark schon nach vorne katapultiert mit 24 Punkten.
Ja.
Was haben die haben jetzt
10 Tore gemacht.
Ja, aber Paderborn hat letztes Jahr diese Punkte irgendwann haben sie aufgehört, die zu holen, und dann hat genau das hat am Ende gefehlt, und das habe ich so im Moment, jetzt wie das Spiel gegen Augsburg, das musst du nicht 2-1 gewinnen. Aber wenn du dann halt nochmal das holst, das katapultiert dich halt
auch. Da muss man einen unberechtigten Elfmeter bekommen.
Ja, mein Gott, aber den hauen sie rein und dann
gewinnen sie. Gut, aber ansonsten wäre es ja auch ein Punkt gewesen. Das wäre ja auch vollkommen okay gewesen. Dann hätten sie jetzt...
Das ist voll okay.
Eben, mit 0,7 Toren pro Spiel im Schnitt.
Ja, aber
das kann man kritisieren, finde ich auch.
Das ist schon so, aber...
Aber es spricht ja für die Defensive dann, dass du trotzdem...
Die sind Aufsteiger, jeder sagt, die steigen eh ab. Die sind nur nicht erste Absteiger, weil ja sogar noch Darmstadt mit aufgestiegen ist. Also wie es vor der Saison jeder gesagt hat.
Ja,
auf jeden Fall. Und trotzdem... machen die das Beste aus ihren Möglichkeiten. Ich finde das irgendwie geil. Klar schießen die keine Tore, aber wenn du damit die Klasse hältst, dann können ja auch nichts fühlen.
Ich finde vor allem, vielleicht ist das jetzt so ein Nerd-Argument, aber ich finde es halt auch so geil, dass die halt einfach ein 4-3-3 spielen und das einfach durchziehen. Es ist so erfrischend zu sehen, dass jemand als auch in dieser Underdog-Rolle einfach seinen Spielstil durchzieht, und sie machen das echt gut. Die haben auch die Bayern echt in Probleme gebracht bei ihrem Spiel. Also verstehst du, denen ist quasi auch egal, welcher Verein es ist, die ziehen das durch. Ich meine, dann kriegen sie halt auch mal 0-4 gegen Dortmund, das tut dann weh. Aber im nächsten Spiel klappt es ja wieder super. Also ich finde echt, Ingolstadt macht Spaß, den zuzuschauen. Roger, wahnsinnig gut. Irgendwie so Pascal Groß.
Macht Spaß, den zuzuschauen, würde ich jetzt noch gar nicht mal sagen. Aber, weil im Endeffekt ist es immer noch nicht unbedingt das, was ich... Nein, die schießen ja keine Tore, das will man nicht hundertprozentig sehen, aber die haben es verdient. Und die ziehen es ja durch und die zieht so 0-4 gegen Dortmund halt auch nicht so runter, dass sie jetzt mal 5 Spiele verlieren. Nee, die sagen sich, scheiß drauf, war Dortmund, mein Gott, nächstes Spiel geht's wieder los. Und dann geben sie wieder Gas. Das ist.
Und das haben sie hingekriegt. Und Augsburg hatten ja eigentlich so einen Lauf. Es wirkte so, als würden die quasi den VfB Stuttgart machen und sich rausziehen am eigenen Schopf. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das jetzt weitergeht. Spielen jetzt, wie gesagt, zu Hause gegen die Bayern. Eigentlich sehen sie immer gut aus gegen die Bayern, aber diesmal spielen sie gegen die Bayern, wenn die noch nicht Meister sind. Das kennt der Augsburger nicht. Die letzten beiden Jahre hatte, ne, war doch in Bayern.
Die halbe Hälfte der Mannschaften, die ab dem 22. Spieltag gegen Bayern spielen, nicht mehr.
Da gibt's einige. Ja. Da hat sie da auch in die Kategorie gehört.
In diesem Sinne.
Was eine elegante Überleitung, muss man mal sagen.
Wahnsinn, ne?
Anna, was müssen wir zu 60 wissen?
Muss man da was wissen?
Ich weiß es nicht. Also jetzt zu Hause gegen den Club, aber halt gut gespielt.
Ja.
Das ist ja schon eine Veränderung. Also ich will jetzt nicht böse sein, aber ja. Das ist ja schon bemerkenswert, dass ihr jetzt wenigstens gut gespielt und verloren habt.
Ja, aber es gab diese Saison auch schon einige Spiele, wo es nicht schlecht angefangen hat. Mhm. Und auch gerade so in der ersten Hälfte wirklich man sich das gut anschauen konnte. Und trotzdem hatte man immer dieses diffuse Gefühl, solange wir kein Tor machen, ändert das einfach nichts an der Situation. Und es war auch immer so.
Das ist auch insofern
und dann haben wir immer kassiert. Mhm. Und letztlich haben wir einfach zu wenig Tore gemacht.
15 Stück, ja. Ingolstadt mit 26 Punkte, ihr mit 15 Toren 14 Punkte.
Das ist, ja. Das ist wirklich investigativ jetzt hier nachgefragt. Was ist da das Problem?
Ja, das stimmt allerdings. Und wer wird es beheben im Sturm?
Niemand. Mölders.
Ja, eben, ja. Aber Moment mal. Also es gibt einige Dinge zu diesem Transfer zu sagen, aber so jetzt mal, was die freut sich.
Ich sehe schon, einige stehen in den Startlöchern.
Aber so grundsätzlich finde ich von der Art und Weise, wie der spielt, ist das schon derjenige, den 60 braucht. Der haut sich voll rein, der macht sich nicht allzu viele Köpfe, wenn er auch die ersten drei Dinger vergeben hat.
Hast du die Chancen, hast du das ganz am Ende gesehen, die er relativ unglücklich vergeben hat zum 1-1?
Ich habe nicht so viel gesehen.
Da war er 4 Meter vor dem Tor und hat nochmal einen Keeper angeschossen, aber irgendwann macht er den.
Im Prinzip versuchen die Zuständigen jetzt das auszugleichen, was am Anfang der Saison das große Problem war. Es war keiner, der irgendwie unbelastet da reingegangen ist und es gab wenige, die Verantwortung übernommen haben so richtig oder das konnten. Und diesen Missstand versucht man jetzt so ein bisschen auszugleichen hinterher. Dass man jetzt halt wieder das Tafelsilber quasi verscherbelt, wie das immer so gerne heißt, und zum Beispiel halt eben Marius Wolf halt raushaut.
Wohin ist er jetzt nochmal gegangen?
Hannover.
Zu Hannover. Genau. Das ist natürlich, das schmerzt den 60-Fan.
Ja,
okay. Aber es ist natürlich, also ich meine, ich glaube, es ist eher die schleichende Entwicklung, dass man sich langsam fragt, ist das noch der Verein, an den ich mein Herz geschenkt habe? Das ist, glaube ich, eher das größere Problem als das Spielerische tatsächlich. Und das kann einem jetzt auch gerade, glaube ich, keiner nehmen. Jetzt Tabellensituation hin oder her.
Aber was ist denn dann das, was dich vom Verein entfernt werden lässt? Ist es der Investor? Ist es die Art und Weise, dass halt einfach, dass man halt immer jetzt schon im 15. Jahr in Folge sieht, wir haben einen guten Spieler und im nächsten Jahr ist er einfach weg?
Ich glaube, es ist eine Mischung aus den verschiedenen Sachen, eben, die du gesagt hast. Ich glaube, das Kuddelmuddel im Verein, da hat man sich schon so langsam dran gewöhnt. Und ich glaube, man hat sich auch schon damit abgefunden, dass sich daran nichts ändern wird.
Das war doch auch nie anders, oder? Wann hattet ihr mal eine ruhige Phase? Nicht mal unter Wildmoser, als es gut lief, war es.
Nee, aber da hatte das noch so ein, ja, aber da hatte das halt eben noch so einen gewissen, wie soll man es nennen, Charme. Also es war schon so, nein,
was
ja,
war mit eines Ekels?
Ja, nein, aber es hat irgendwie so dazugehört, so ein bisschen.
Ja, wie das jetzt bei Schalke und Köln. Ne?
Ja, genau, ja. So ein bisschen, das hat zum Gesicht des Vereins hat es irgendwie dazugehört und auch Wildmoser, ich meine, klar, hat ja polarisiert und man mochte ihn auch jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber das war halt irgendwie, das war passend zum Verein. Wie die Eintracht die Diva ist, war das bei 60, hat das irgendwie auch dazugehört.
Und der Club.
Ja, und das war halt irgendwie, das war das Profil. Und mittlerweile ist das aber total aufgeweicht und halt eben auch in ganz andere Regionen verschoben worden, die man als Fan auch nicht mehr unbedingt gut finden kann. Und hinzu kommt halt eben, dass, also klar, alle Talente, die man sich ranzieht, werden irgendwie, man gewinnt den Eindruck, unter Wert verscherbelt in irgendwelche, an irgendwelche anderen Vereine. Und es gibt halt kaum mehr Identifikationsfiguren im Verein. Und das ist halt ein Riesenproblem. Gerade bei einem Zweitliga-Verein. Also jetzt, wenn ich jetzt meinen Kindern sagen müsste, die ich ja nicht habe, aber wenn ich jetzt meinen Kindern sagen müsste, warum bin ich 60-Fan, hätte ich echt Probleme, aus der aktuellen Situation heraus das irgendwie zu begründen. Und das ist halt schon das Schmerzeinhalt. Und diese Saison ist auch die erste Saison, wo ich echt ein bisschen Probleme habe, auch dem ganzen Geschehen zu folgen, weil eben die Spiele oft wirklich sehr deprimierend sind. Oder man denkt so, es startet ganz gut und dann kommt halt irgendwie nachher nichts raus. Und das macht natürlich begrenzt Spaß.
Ich finde auch, diese Hoffnungslosigkeit zeigt sich eben auch generell im solchen Übergang von letzter Saison auf diese Saison. Man muss sich überlegen, das Team, wenn man das gesehen hat, am Ende der Rückrunde letztes Jahr und gerade auch in den Relegationsspielen, das waren Spieler, die waren nicht nur qualitativ wirklich an der Untergrenze zur zweiten Liga, sondern waren auch in keinster Weise motiviert, irgendwie noch die Klasse zu halten. Also bis auf diese berühmte 75 Minuten oder sowas gegen Kiel, als Schindler eigentlich derjenige war, der die Mannschaft wachgerüttelt hat, hatte man eigentlich auch selbst in Relegationsspielen nicht das Gefühl, dass irgendeiner wirklich groß mit Feuer dafür kämpft, die Klasse zu halten. Und aus dieser Mannschaft, die qualitativ schlecht ist und auch noch eine fehlende Einstellung an den Tag gelegt hat, die hat man einfach dem Trainer genauso wieder, vielleicht noch mit einer schönen Schleife drum, am ersten Spieltag hingestellt nach der Sommerpause, ohne groß Veränderungen zu machen. Und das war schon ziemlich deprimierend. Und jetzt im Anschluss, um das zu korrigieren, verkauft man junge Talente wie Marius Wolf um sich, sorry, aber das sind abgehalftete Stars wie Mölders, Beister, zu holen, wo ich wirklich...
Was man bei Darmstadt aber auch gesagt hat, mit Rausch und Helle und so weiter. Also es kann auch funktionieren. Und ich meine, klar ist das nicht schön, dass das passiert, auch mit dem, dass die guten Spieler immer gehen. Aber es ist halt leider die wirtschaftliche Realität bei 60, die unter anderem ja auch aus der Situation kommt, wo du gesagt hast, unter Wittmoser war es noch besser.
Nee, ich habe nicht gesagt, dass es da besser war, aber da hat man das irgendwie so hingenommen, weil es irgendwie dazugehört hat. Und danach hat sich das irgendwie... Klar, da gab es natürlich auch die ganzen Skandale und alles drum und dran. Da ist es einfach auf eine ganz schiefe Bahn geraten, die noch schiefer war als vorher. Also, ja, man kann es nicht anders sagen eigentlich. Und ich glaube, an dieses Talente-Gehen hat man sich ja irgendwie gewöhnt. Ich meine, wir haben ja jetzt schon auch einige Beispiele vorher gesagt, die halt irgendwie im Aigner, Volland und so weiter und so fort, Bender-Zwillinge. Aber, dass die Mannschaft halt auch für die Fans überhaupt kein Profil mehr hat. Man hat mittlerweile das Gefühl, die sind beliebig austauschbar. Jetzt bis auf Adlung oder so, ist da eigentlich niemand mehr dabei, wo man sagen könnte, der steht für irgendwas, was halt eben 60 ist. Und das ist halt echt ein Problem, finde ich. Also ich finde, es ist auch, wo soll da die Attraktivität, die in den Spielen oft halt eben nicht da ist, für die Fans noch da sein? Und ich kenne auch wenige, wenn es jetzt nicht gerade Ultras sind, die vielleicht das dann auch irgendwie hinnehmen, sage ich jetzt mal, die das nicht hinterfragen, was da passiert.
Ich habe mal... Ja. Zwei kleine Fragen. Erstens, hast du vor der Saison gedacht, dass 60 wieder so weit unten reinrutscht? Also ich weiß nicht, ich habe die vor der Saison mal, wie auch immer es dazu gekommen ist, ich habe die in einem Testspiel gesehen und ich gebe nicht viel auf Testspiele, aber gegen den FC Basel, die jetzt eigentlich nicht gerade so schlecht sind. Und da fand ich eigentlich, dass 60 das echt ganz gut gemacht hat. Und da hatte ich eigentlich so das Gefühl, dass da ein bisschen was geht. Ich meine, gut, dass die jetzt nicht Achter werden, okay, aber dass die gar so schlecht sind, hat mich überrascht. Und das Zweite ist, also hier munkelt man sehr viel, dass die dann wieder ins Grünwalder Stadion zurückgehen, wenn die halt absteigen. Erstens glaubst du, es ist so und zweitens bringt es euch was?
Also die erste Sache, ich hätte nicht gedacht, dass sie so schlecht starten. Ich glaube aber auch tatsächlich, dass die zweite Liga gar nicht so schlecht insgesamt ist. Und es waren viele Spiele dabei, die auch jetzt nicht unbedingt komplett unglücklich waren, aber die auch anders hätten ausgehen können. Also es war jetzt auch einiges dabei, wo wir auch viel mehr Punkte hätten sammeln können, auch schon gleich am Anfang. Das ist einfach mega unglücklich gestartet. Und ich glaube, wenn man nach den ersten 3-4 Spielen mehr Punkte auf dem Konto hat, dann spielt die Mannschaft auch anders, weil es waren einfach zu viele junge Spieler, die irgendwie keine Führung hatten, hatte man den Eindruck, oder eben nicht dieses Selbstbewusstsein irgendwie selber hatten nach der letzten Saison, weil es war ja ein Großteil der alten Mannschaft einfach. Und ich glaube, das war ein großes Problem, dass die Saison nicht so gestartet ist, wie es halt vielleicht hätte sein können. Das war das eine. Und das mit dem Grünwalder Stadion, ich glaube, das ist so ein bisschen die romantische Vorstellung eigentlich. Irgendwie, und auch der Gedanke, dass es da wieder besser werden könnte. Und natürlich auch, klar, das Auflehnen gegen das Establishment ist halt, glaube ich, auch ein Riesenpunkt. Und ich glaube, das geht halt eben auch mit diesem Back-to-the-Roots-Gedanken so ein bisschen einher, den ich total verstehen kann und der einem auch nahe liegt als Fan, glaube ich, weil einfach dieses Streben nach Größerem hat offensichtlich ja nicht funktioniert. Also sowohl vom Stadion her, als auch von dem, was man sich halt spielerisch erwartet hatte, hat es einfach nicht geklappt. Und ich glaube, dieses, wir wollen wieder zu dem zurück, was wir eigentlich sind, das hängt auch ganz stark mit dem Stadion zusammen. Und dass die Allianz Arena einfach als Spielort auch nicht mehr funktioniert, hat man auch in den Spielen gesehen. Ich meine, jetzt bei gegen Nürnberg, da waren, ich glaube, 40.000 im Stadion
51.000
oder so. 51.000. Ja, krass. Also ich meine, es ist ja total krass für die zweite Liga an sich. Es ist ja unglaublich.
Warum waren das so viele? Weil das war wegen Derby?
Die haben ganz, also ich habe mich jetzt mal ein bisschen umgehört und die haben wohl offensichtlich ganz viel Werbung gemacht und eben auch Tickets günstiger verkauft wohl oder irgendwie unter besseren Bedingungen weggegeben, wie das jetzt genau war, keine Ahnung. Aber es wurde auf jeden Fall jetzt für dieses Spiel, wie das auch teilweise in der Hinrunde ja schon der Fall war, extrem viel Werbung gemacht. Und dass man in München auch viele mobilisieren kann, die dann hingehen, das ist ja, glaube ich, kein Geheimnis. Und dass 60 auch immer gute Besucherzahlen in der ersten Liga hatte, das weiß man ja auch. Die Fanbase ist, glaube ich, immer noch riesengroß, aber man macht damit halt nichts mit dem Potenzial. Und das dann letztlich gerade in den Spielen, wo halt auch viel mobilisiert wird, auch wieder enttäuschende Ergebnisse rauskommen, hilft halt auch nicht. Das ist halt, glaube ich, auch ein Riesending.
Aber würde euch jetzt ein Abstieg in die dritte Liga theoretisch helfen? Weil das haben letztes Jahr bei Hamburg immer so viele gesagt, ja komm, steigen wir mal ab, reinigen wir den Verein, steigen auf.
Also in die dritte Liga zu gehen, ist schon sauer.
Ja, ja, nee,
also die Frage ist auch bei Hamburg schon komisch. Dritten dann überhaupt spielen dürfte, oder?
Weil genau, wir haben es gestern auch diskutiert.
Meinst du 60 überhaupt beim Grünwald oder was jetzt?
Nee, ich glaube, der Investor würde ja dann der wahrscheinlich zu 100% aussteigen und dann wäre die ganze Finanzierung...
Ja, das ist gut, das ist die andere Frage, klar. Aber theoretisch, wenn es funktionieren würde. Also ich habe mal gehört, dass dann auch so, von wegen, es hängt nur an dem Stadtratsbeschluss, dass sie nicht im Grünwalder spielen dürfen und der würde dann, munkelt man, gekippt werden, wenn sie absteigen. Und dann spielen sie da wieder. Das wird ja auch gerade ein bisschen umgebaut.
Aber wie bei 60 so oft sind das so viele Wenn-Danns. Keiner weiß, was passiert. Es wird gemunkelt und dann weiß keiner, was kommt nachher raus.
Vor allem ist es ja eigentlich nicht das Problem, also Grünwalder hin oder her und egal welche Meinung man auch dazu hat, was das auch mit der Mannschaft verändert, das wären maximal 5 oder 10% mehr, was das auf die Leistung addiert. Das eigentliche Problem ist ja ein anderes. Das eigentliche Problem ist, dass du seit Jahren schon eine wirklich sehr, sehr gute Jugendarbeit hast.
Ja, Wahnsinn.
Und seit Jahren schon es aber nicht hinkriegst, die in der ersten Mannschaft zu halten. Die haben immer ihren Durchbruch in der ersten Mannschaft und dann sind sie sofort weg. Und das hat ganz viel mit historischen Entscheidungen zu tun. Also quasi, du hast halt quasi die Bürde von vielen Verbindlichkeiten, die du mit dir rumschleppst. Und wenn der Ismaik nicht irgendwie ständig irgendwelche Garantien aussprechen würde, die er dann auch manchmal zu spät macht, weil er halt ein Depp ist, aber dann wären ja schon früher die Lichter ausgegangen. Und das ist ja das eigentliche Problem. Das Ding ist, vielleicht ist das auch tatsächlich dann wieder so typisch 60, dass quasi immer über diese Nebenschauplätze geredet wird. Grünwalder, sollen wir da jetzt rein oder nicht? Und was ist jetzt mit dem Präsident und was mit dem Investor? Ja, aber darum geht's doch eigentlich gar nicht. Es geht darum, dass sportlich offensichtlich zu wenig Kompetenz im Verein ist, um die Nachhaltigkeit, die eigentlich da ist, weil du jedes Jahr gute Spieler aus dem Nachwuchs reinbekommst, auch wenn die dann weg sind, aber trotzdem müsstest du dann besser dastehen. Das ist das Problem.
Ja, das stimmt,
da helfen halt auch keine 16 Trainerwechsel in 2 Monaten.
Da hört man dann irgendwie nur, ja, der Michael wird jüngster Kapitän aller Zeiten, labert dann im Taxi schlecht über 60, zack, ist kein Kapitän mehr, zack, geht zu Dortmund.
Ja, sonst und hört das, nicht zu das 60. War wirklich,
das ist komisch.
Ich glaube, das war tatsächlich, diese Situation in der letzten Saison war echt so ein bisschen der Dealbreaker in dem Moment, weil da ist wirklich alles auseinandergefallen. Mhm. Also hatte ich so als Fan den Eindruck, ich meine, klar, man hat immer wenig Einblick, aber irgendwie, solange es halt irgendwie im Außerhalb irgendwie nicht läuft, ist es noch eine Sache, aber wenn dann auch noch quasi in der Mannschaft, die sowieso zu wenig Erfahrung hatte und zu wenige Leader, dann auch noch sowas passiert und dann wird der Kapitän abgesägt, der eigentlich eh viel zu jung ist und wie auch immer, wo sollte das noch gehen? Also wo sollte diese Mannschaft funktionieren? Man fragt sich, wo sollten die irgendwie das hernehmen, dass das noch funktioniert? Und das hat man ja dann auch letztlich gesehen, dass die Relegation gewonnen wurde. Das waren 10 Minuten, in denen irgendwie eben genau, wie wir es vorher schon hatten, der Momentum-Shift halt war und alle nochmal sich zusammengerissen haben. Trinken.
Omaha.
Nein, aber das war wirklich, man hat das gesehen und wir haben es uns angeschaut, das Spiel, und ich war eigentlich bis 20 Minuten vor Schluss, wo es war mir klar, wir gewinnen das nicht. Und es war auch eigentlich, es war auch völlig... Nein,
Doch. Und da kommen wir, also vielleicht können wir ja das traurige Thema 60 noch mit einem schönen Thema, noch ein schönes Thema überleiten.
Ja, jetzt bin ich gespannt. Reden wir über die Burger, die wir gleich machen.
Nein. Ich habe in der aktuellen Ausgabe des Blizzards habe ich von einem ganz tollen Projekt gelesen. Das heißt Football vs. Alzheimer ist ein Projekt der Universität Barcelona zusammen mit dem spanischen Fußballmagazin Libero. Da geht es darum, dass man Alzheimer-Patienten spezielle Magazine macht. Da ist gar nicht so viel Text drin, sind viele Bilder, bei denen es eigentlich darum geht, diesen Leuten Erinnerungen wieder hervorzurufen, die sie eigentlich nicht mehr haben können.
Fußballspiele, oder?
Ja, genau. Ich weiß nicht, wer das kennt, aber also mein Opa hatte auch Alzheimer und es ist einfach, die Leute, die in der Situation sind, haben einfach auch eine gewisse, ja, einfach eine Emotionslosigkeit. Also es ist nicht nur, dass sie dich nicht mehr erkennen, also dass sie nicht mehr wissen, dass du ihr Enkel bist oder ihr Sohn oder was auch immer. Es fehlen einfach auch jede Emotion. Und dieses Projekt ist besonders schön, weil die sich eben zum Ziel gemacht haben und auch erfolgreich, bei den Leuten Emotionen hervorzurufen. Also alte Männer, die sich nicht mehr an ihre Kinder erinnern können, können sich erinnern, wie Johann Cruyff zum Beispiel irgendein besonderes Tor gemacht hat und so weiter. Ist wirklich ein tolles Projekt, kann man bestimmt auch auf der Seite von Libero, das ist revista.libero.com, sich nochmal anschauen. Da gibt es, glaube ich, auch eine Möglichkeit zu spenden für dieses Projekt. Und weswegen ich das in was Schönes verwandeln wollte, war, dass ich einfach mal euch fragen wollte, stellt euch vor, ihr seid in dieser Situation, das ist keine schöne Situation, okay, aber ihr seid alt und könnt euch ja nicht mehr viel erinnern. Was ist der Fußballmoment, der euch noch für immer vor euren Augen ist und von dem ihr denkt, den könnt ihr niemals vergessen. Und ich finde eigentlich, das wäre ganz schön, dass jeder da mal so sein
Moment. Oh. Ich habe gerade so Angst, dass die Aufnahme nicht klappt, denn das wäre so. Darf ich drei Momente nennen?
Ja, klar,
das kriegst du immer noch gut. Weil irgendwie die stehen alle für so drei Etappen in meinem Fan-Dasein. Das erste war, ich glaube, die Saison 94-95, Bayern gegen Club, und zwar das Phantomtor von Thomas Helmer. Und was man immer vergisst, ist, dass da auch noch ein verschossener Elfmeter von Manni Schwabe mit drin hängt. Und ich weiß noch genau, wie heute. Ich saß damals bei unserer quasi Dorfoma, Ersatzoma, beim Abendbrot dann, und wir haben es im Radio gehört, und der Ersatzopa von mir quasi war Clubfan. Ich war damals, das war so die erste oder zweite Saison, als richtiger Bayern-Fan. Und dann saß noch meine Patentante als Dortmund-Fan mit am Tisch und dann noch ein paar mehr oder weniger Neutrale. Und dann gab es dieses Tor, wo man dann durch die Radioschilderung schon mitbekommen hat, es war kein richtiges Tor, es war ein Phantomtor, und das konnte man sich aber überhaupt nicht vorstellen, weil du es ja nicht gesehen hast. Und dann diesen verschossenen Elfmeter, und das werde ich nie vergessen, wie dieser Elfmeter kam. Und ich weiß doch genau, dass ich ein Leberwurstbrot mit Gurke vor mir liegen hatte.
Gut, das war da aber immer so, muss man sagen. Und es war immer gut.
Deswegen war es ja auch unsere Ersatzung. Ja, mein Gott.
Hammer. Ah. Und dann die warme Spiele.
Auf jeden Fall, das werde ich nie vergessen. Ich muss, glaube ich, schneller werden, sonst habt ihr keine Zeit mehr für euren Moment. Der zweite Moment, da spielst auch du eine Rolle, Christoph.
2001. Ich weiß, was du meinst. Das wollte ich auch sagen. 2001,
der 2001, der Freistoß von Patrick Andersson. Und vor allem, es war so, ja, damals haben wir immer noch... Also wir hatten nie Pay-TV zu Hause. Das war quasi so der große Schritt, als ich dann nach Freiburg zum Studieren gegangen bin. Das heißt, wir sind quasi Radiokinder.
Mit Pay-TV meint der ProSieben.
Und wir haben damals, also nicht nur privat, sondern auch kein Pay-TV. Es war wirklich traurig. Und dann haben wir beide es am Radio gehört. Und ich weiß noch genau, die Zimmertüren waren geöffnet. Du standst in deinem Zimmer, ich in meinem Zimmer. Und dann fiel das 0:1 durch Sergej Barbares. Wir sind furchtbar ausgetickt. Wir haben so laut rumgeschrien, dass unsere Mutter hochgekommen ist und gesagt hat, was ist denn hier los? Und dann hat sie sich aber auch auf den Flur gesetzt, weil dann der Freistoß kam. Und das werde ich nie vergessen, wie wir beide geschrien haben, als dieses Tor gefallen ist und wie das ganze Dorf geschrien hat. Und später hat mir auch ein Winzer erzählt, dass er gerade im Weinberg war. Es war ein Clubfan, ihm war das alles wurscht. Und er hat gemeint, er hat mehrere Dörfer gleichzeitig schreien hören. Und dann wusste er, jetzt muss irgendwas Krasses passiert sein. Und das war halt das...
Und sein Vater kam hoch und hat gesagt, was ist los? Weil der konnte sich sowas nicht anschauen, weil es ihm zu spannend war.
Stimmt,
richtig. Und hat sich dann aber tierisch gefreut, weil wir uns alle gefreut haben.
Das war ein schöner Moment.
Hammer.
Und dann halt... quasi, das steht dann für die aktuelle Fankarriere, damals noch quasi so schon krasser Fan, aber wenig Bezug zu München und nie Chancen an Tickets zu kommen und so weiter. Und dann halt Champions League Finale 2013 im Wembley auf Höhe der Eckfahne, unfassbar. Ich weiß noch, woran ich mich noch fast noch krasser erinnere als das Tor, ist die Szene, die Subotić geklärt hat, weil da Müller den Ball vorbeilegt an Weidenfeller und er direkt auf mich zugerollt ist quasi, weil ich ja quasi auf Höhe des Pfosten dann stande. Und dann im letzten Moment war der Ball einfach weg und drüben haben alle Gelben gejubelt und wir haben gar nicht gerafft, was da passiert ist. Erst in der Wiederholung gesehen, dass Subotić daran gerauscht ist. Und dann halt dieses Tor, das war unfassbar gut. Ah, das war echt was, war jetzt wirklich was Schönes.
Ja. Ich hasse ihn bis heute dafür, dass er in Wembley war und ich nicht.
Tja.
Ich hatte übrigens völlig passend dazu immer ein Manni Schwabel so Sammelbildchen in meinem bunten Sparkassengeldbeutel als Kind. Ja, weil wir hatten nicht so viele Sammelbildchen und dann gab es aber ein Manni Schwabel-Bild und das habe ich immer in meinem Geldbeutel dabei gehabt.
Sehr schön. Und was ist dein Fußballmoment?
Das habe ich gerade echt überlegt, finde ich total schwer, weil als 60-Fan hat man jetzt nicht so viele so richtige.
Das finde ich total traurig.
Einschneidende. Ja, naja, aber was war denn? Also
Champions League gegen Leeds United, was jetzt natürlich nicht so.
Ja, ja.
Ja, aber man muss ja mit
persönlichen. Aber ihr steht besser da als Leeds jetzt.
Oh Gott, ich wollte nochmal sagen.
Jetzt halt auf.
Entschuldigung. Wir sind doch nur beim schönen Teil.
Ich wollte gerade sagen, also emotional war tatsächlich der Sieg im Relegationsspiel letztes Jahr schon echt eines der Highlights. Weil das war wirklich, das kam so unerwartet und da war man so angespannt. Ich meine, jetzt natürlich aus der jetzigen Situation heraus, rückblickend.
Jetzt machst du wieder kaputt.
Nein, Anna. Aber das war wirklich ein erhebender Moment. Weil in dem Moment war irgendwie alles vergessen, was in der Saison davor war, was natürlich irrational ist, aber es war so. Und man, also wirklich, wir sind rumgehüpft.
Toll. Hebt dir diesen Moment auf, der hilft dir auch durch die dunklen Stunden.
Auf jeden Fall.
Max, du hast keinen Fußballmoment.
Das hört sich an wie bei Trauerarbeit irgendwie.
Echt?
Ja, wie er es jetzt gesagt hat.
Max, hast du keinen Fußballmoment oder was?
Ja, ich
was ist damals mit dem 0:3 in München? War es nicht besonders schön?
Das war wunderschön, aber vielleicht möchte ich mich daran doch nicht mehr erinnern, wenn ich 80 bin.
Zum Beispiel der Aufstieg damals mit Podolski?
Ja.
Da hat er doch auch so ein geiles Tor gemacht in einem der entscheidenden Spiele.
Ja, aber das war schon alles geil, aber wenn ich dich so reden höre, so war es nicht. Also irgendwie.
Weil es halt der falsche Verein ist.
Buh, Max, buh.
Entschuldigung. Nach einem Bier werde ich mal ehrlich.
Nach 51 Folgen darf er ja wohl sowas auch mal sagen.
Ja. Weil, ich meine, ja, ich finde es gerade wirklich schwer. Weil.
Vielleicht kommt dein Fußballmoment nochmal.
Ja, da hoffe ich eigentlich auch
drauf. Nächste Woche gegen Frankfurt. Der war zu einfach, Entschuldigung.
Ja, aber das sieht man mal in den
Zähnen. Ich muss, ich
muss passen.
Gib erstmal weiter.
Ich kann mich schwer entscheiden, es gibt da mehrere. Also erstens das, was du gerade erzählt hast, 2001. Da kommt dann natürlich dazu der Champions League Sieg, der war natürlich Wahnsinn, da weiß ich noch, dass ich den bei uns zu Hause geschaut habe, während die Eltern dann irgendwann schlafen gegangen sind und dann total schockiert runtergekommen sind, weil ich das ganze Haus zusammengeschrien habe nach jedem gehaltenen Elfmeter und es dann mit mir zusammen noch fertig geschaut haben. Ansonsten das allererste Fußballspiel, an das ich mich überhaupt erinnern kann, das zeigt vielleicht, wie jung oder alt ich schon bin.
Oder wie schlecht dein Gedächtnis. Komm.
Ja, das kommt noch dazu. EM96 Deutschland-Kroatien, wo sie den Christian Ziege, damals mein absoluter Lieblingsspieler, dermaßen über die Bande gehauen haben, weil das das größte Treterspiel war, was ich überhaupt gesehen habe.
Ich glaube, näher war ich nie an der AfD.
Und wie sie ihn dann
gegen Kroatien.
Aber das war einfach, das ist tatsächlich der erste Fußballmoment, den ich mich so wirklich erinnern kann. Das war der Hammer. Ansonsten ganz traurig dieses Jahr, kurz vor den 2000ern, was nie passiert ist. Mhm. Ich will nicht näher darauf eingehen. Habe ich mit dir zusammen geguckt und auch mit den Eltern mal wieder. Und ansonsten glaube ich so, das komplette Erlebnis WM 2006 war geil. Mhm. Selber im Stadion gewesen zu sein, mal sowas im eigenen Land mitzubekommen, das war einfach cool, das hat Spaß gemacht. Und 2014 war der Wahnsinn. Ab viel mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Ja, und Liverpool 2005 gegen AC Mailand.
Oh, das ist
schön. Weil das fand ich einfach, da war ich zwar. Also ich war für Liverpool, aber an sich als Fan nicht beteiligt, aber das war einfach so ein absolut geniales Spiel. Das war einfach nur geil. Da kommt Didi Hamann rein, die rocken in 6 Minuten dieses Spiel. Das war einfach der Wahnsinn.
Lustig, dass du das sagst, das war auch auf meiner Liste.
Das ist total geil, das kann man nicht vergessen. Das ist für immer.
Ich habe das damals 8 Stunden später gesehen als die ganze andere Welt. Ich habe damals im Kühlhaus gearbeitet, das war das Jahr nach meinem Abi.
Oh, da geht's im Yoga.
Und hab's dann aufgenommen.
Und habe mich von allen LKW-Fahrern und sowas weggehalten, weil ich halt im Smalltalk kein Ergebnis mitbekommen wollte. Dann war die Schicht zu Ende und ich habe es dann morgens um 6 gesehen. Und dann war das Standbild von den beiden Videoaufnahmen, bei der zweiten Halbzeit war es ein jubelnder Milan-Spieler. Und da dachte ich mir so, ey, scheiße, das gibt's ja nicht. Jetzt bin ich gespoilert worden. Die haben mindestens ein Tor geschossen, die Deppen. Und dann haben sie 3 gemacht. Und das weiß ich noch, das habe ich dann morgens bis um 7:30 gesehen bei meinen Schwiegereltern. Und war ein sehr schöner Moment.
Cool. Ja, bei mir, also ich meine, wir hatten dieses 6-3 gegen Reutlingen, der besonders süß war, dieser Sieg, weil gleichzeitig weinende Mainzer auf dem Platz gelegen haben. Da kommt vielleicht auch ein bisschen die böse Seite mit
zu kommen. Ja.
Aber der wird tatsächlich bei mir getoppt dann noch wirklich vom 5-1 von Fjørtoft gegen Lautern. Ich habe das Spiel geschaut bei meinen Großeltern. Die gesamte Verwandtschaft mütterlicherseits ist Kaiserslautern-Fan, kommt aus der Gegend. Eigentlich war die Eintracht abgestiegen. Ich weiß bis heute, ich bin auf die Knie gerutscht. Ich hatte kurze Hosen an und habe, glaube ich, bis heute eine Narbe an dem einen Knie davon, weil ich mir so die Knie dabei an dem Teppich aufgescheuert habe. Und den Moment, den kann man nicht vergessen.
Unfassbar. Ja, nach wie vor auch die großartigste Radioreportage, die es gab. Das war ja damals
Günter Koch.
Hier ist Nürnberg, hier ist der Abgrund. Ja, wir melden uns von am Abgrund. Und dann, wie hieß der Spieler? Baumann war es, der gegen den Pfosten geschossen hat beim Stand von 1-2 gegen Freiburg, der dann zu Werder gewechselt ist.
Das war Wahnsinn.
Ein unfassbar krasser Abstiegskampf. Und ihr habt Status Quo gespielt. Das hat Manni Breutmann dann angemeldet. Das weiß ich nur, weil ich die Radioreportage so oft gehört habe noch. Stimmt, das war sehr schön. Jan-Hage Völthoff wird mit ein bisschen Glück irgendwann zu Gast sein im Eintracht Frankfurt Podcast.
Oh, sehr schön.
Deswegen sollte man den hören. Die haben den über Twitter angeschrieben.
Cool.
Und er konnte nicht Nein sagen.
Herzlichen Glückwunsch dazu.
Das war jetzt schön, fand ich.
Ja, fand ich auch.
Ja.
Nicht so ein deprimierender Abschluss wie über 60.
Ja. Wir reden jetzt aber nicht mehr über Fußball, oder? Also über Football. Also machen wir das während wir jetzt dann unser Essen zubereiten?
Ja, absolut.
Es wird
ja
Zeit.
Ja.
Okay, gut.
Essen, Football.
Dann herzlichen Dank, dass ihr mit dabei wart. @ der Terrier, der Basti.
Ich folge ihm jetzt gleich.
@ Krusty der Clown, mein Bruder.
Guck mal, ob das Account noch existiert. Ja.
Dann @ Max im Real Life als Max.
Folgt @ Max, wenn ihr ihn durch München aufzieht.
Okay. Verfolgt ihn. Und Anna, vielen Dank. Ich fand's total cool. War mal was anderes. Und an alle Hörer da draußen, schön, dass ihr gehört habt. Und nächste Woche dann wieder eine normale Folge in einer noch unbestimmten Besetzung. Das wird spannend. Bis dahin, eine schöne Woche. Bleibt sportlich.
Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir gehen nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.